Bevor The Walking Dead im Herbst nach 12 Jahren und 177 Folgen zu Ende geht, schauen wir zurück auf die bisherigen zwei Drittel der 11. Staffel und diskutieren die Frage, ob ein zufriedenstellender Abschluss in den 8 noch verbleibenden Episoden überhaupt noch möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über Filme und Serien aus dem großen Streaming-Kosmos da draußen sprechen. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion und im Streamgestöber haben wir schon öfter über The Walking Dead gesprochen. Das letzte Mal ist allerdings schon etwas her, das war zu Beginn der 11. Staffel nach 2 Folgen. Und jetzt befindet sich die finale Staffel in der langen Frühlings- bzw. auch Sommerpause, bevor es in die letzten 8 Episoden geht und das nehmen wir heute zum Anlass, um auf die bisherigen 16 Folgen mit ihren Highlights und auch zahlreichen Problemen zu schauen und die Frage zu diskutieren, ob ein richtiges Serienende für die größte Zombie-Serie unserer Zeit eigentlich noch möglich ist. Das tue ich aber zum Glück nicht alleine und habe zwei absolute The Walking Dead Experten an meiner Seite. Zum einen haben wir das Gesicht und die Stimme unseres Moviepilot YouTube Accounts und die Hälfte vom Podcast Nerd und Kultur. Yves, hallo.
Sehr froh, wieder mit dir über The Walking Dead reden zu können.
Endlich mal wieder. Und auf der anderen Seite haben wir das Gesicht und die Stimme von Filmstarts auf Moviepilot und dem Filmstarts-Podcast Leinwand, liebe Sebastian.
Yay, danke, dass ich auch mal wieder hier sein kann.
Freut Reunion. Mich
sehr.
Ja. Reunion.
Ja. Das ist die Livestream-Reunion und das große Podcast-Crossover heute.
Stimmt. Wow. Es ist nur so irritierend, mit Max über The Walking Dead zu reden und es ist keine Kamera irgendwo aufgestellt.
Wir können einfach machen, was wir wollen.
Das ist wie Avengers Phase 2. Wir hatten jetzt alle unsere Solo-Projekte.
Stimmt, ja.
Und jetzt treffen wir uns wieder.
Solange wir nicht die Defenders sind.
Oh. Nie gesehen tatsächlich.
Nee, ich auch nicht. Da habe ich mich echt vorgedrückt.
So, Sebastian, du darfst auch gerne kurz Werbung machen. Worüber redet ihr denn diese Woche eigentlich bei Leinwandliebe?
Diese Woche bei Leinwandliebe reden wir über einen fantastischen Film, der wahrscheinlich wirklich bei mir gute Chancen hat, dieses Jahr die Top 10 anführen zu können, nämlich den verrückten Multiverse-Film, nein, nicht Doctor Strange 2, sondern Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels mit Michelle Yeoh in der Hauptrolle. Also ich liebe diesen Film jetzt schon und ja, darüber werden wir sehr, sehr ausführlich auch in unserem Leinwandliebe-Podcast sprechen.
Bist du neidisch auf dich, dass du ihn schon sehen durftest?
Ja, aber allerdings muss ich dazu sagen, weil ich den Pressetermin nicht geschafft habe, habe ich so einen Pressescreener nach Hause geschickt bekommen.
Die habe ich auch bekommen. Hast du auch nichts gesehen?
Und das Ding ist, unten stand irgendwie noch so halbdurchlässig mein Name, aber oben stand fett, so nicht mehr durchlässig, der Name des Studios. Und du musstest gefühlt so überlegen, so, hinter dem Buchstaben ist jetzt gerade Michelle Yeoh. Ja, okay, gut. Das war ein bisschen traurig, deswegen, ich werde ihn jetzt am Wochenende dann nochmal ordentlich im Kino gucken. Aber es hat trotzdem nicht mich davon abgebracht zu sagen, es ist ein großartiger Film.
Ja, sag Bescheid, wenn du gehst.
Und Yves, du darfst auch noch gerne Werbung machen. Was gibt's denn bei Nerd und Kultur aktuell zu hören gerade?
Ich möchte auf die letzte Episode tatsächlich verweisen, weil sie uns sehr viel persönlich bedeutet hat. Und zwar haben wir die Karriere von Bruce Willis zelebriert und unsere Top 10 Lieblings-Bruce Willis-Filme genannt. Weil er ja leider jetzt in den Ruhestand treten muss, wollten wir nochmal diese unfassbare Karriere zelebrieren. Und das sind zumindest ein, zwei Filme, kriegen Shoutouts, die nicht zwingend jeder da draußen kennt. Und deswegen Bruce Willis, Yippie-Ki-Yay, Motherfucker.
Ich habe jetzt gesehen, Netflix hat Hudson Hawk.
Oh, toller Film.
Ich muss den unbedingt mal wieder gucken, weil ich als Kind fand ich Hudson Hawk super unterhaltsam. Mittlerweile weiß ich nicht, ob der so den Test der Zeit übersteht.
Na, der ist halt doof, aber der weiß, dass er doof ist und der ist charmant. Ich finde, das ist so einer seiner herzlicheren Filme. Ich mag den eigentlich ganz gerne.
Sehr schön. Ja, bevor wir jetzt gleich in die finale Season von The Walking Dead einsteigen, gibt es jetzt erstmal noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor zu hören. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus, Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann würde ich zum Einstieg einmal so zwei kurze Fragen an dich richten. Einmal an Eve, The Walking Dead Staffel 11. Wo wäre die jetzt ungefähr zum aktuellen Zeitpunkt bei dir so im Ranking der ganzen Serie?
Das ist eine miese Frage. gerade nicht so weit oben, muss ich leider sagen. Ich glaube, am meisten war ich ja enttäuscht von Staffel 8 bis dato.
Ich würde bei dir tippen, so irgendwo im Mittelfeld.
Nee, tatsächlich im unteren Spektrum
noch,
gerade.
Noch ja, schlimmer, ja.
Ja, 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 okay, ja, krass. Weil es tut sich zu wenig. Und deswegen würde ich sie gerade so über Staffel 8 setzen. Also vorletzter Platz gerade zur Zeit.
Wow, okay, ja. Das ist hart.
Hätte ich nicht gedacht, aber und das Extreme ist, wir reden ja noch über alles, was wir bis dato hatten in dieser Staffel und so weiter. Obwohl im ersten Drittel alles frei erfunden wurde und sich aus dem Hintern gezogen wurde und es gar keine Vorlage gibt, war ich da irgendwie noch mehr drin in der Handlung, weil es da das Versprechen gab, dass wir eine phänomenale letzte Season kriegen. Und jetzt, wo wir in der Hauptstory drin sind und wie sie sich entwickelt, sage ich, oh, das ist nicht gut, mein Freund.
Sebastian, wie würdest du denn dein Gefühl als Fan gerade so kurz vor Schluss in einem Wort vielleicht beschreiben?
Skeptisch. Also nach wie vor einfach sehr, sehr skeptisch. So. Also ich hatte mich gefreut, als es hieß, oh, die letzte Staffel, das sind dann auch 24 Episoden, die längste Season, die wir bei The Walking Dead überhaupt hatten. Und ich dachte, oh, sehr, sehr geil. So, dann habt ihr in Ruhe Zeit, alles aufzubauen, Commonwealth und Rick vorbereiten und Michonne vorbereiten. Und jetzt haben wir 16 Episoden irgendwie durch und ich bin einfach mega, mega skeptisch, was halt diese ganzen offenen Fragen angeht, die The Walking Dead irgendwie immer noch beantworten muss.
Ja, das ist auch interessant, weil wir drei sprechen ja seit, oder ihr beide vor allem auch seit Staffel 8 über die Serie in den Livestreams, sind durch Höhen und Tiefen gegangen in dieser Serie. Und jetzt gerade ist bei mir auch irgendwie so, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl, so kurz vorm Ende, ist so ein bisschen die Luft rausgeführt, auch bei vielen Fans.
Ja, also es gibt ein großes Problem, was diese Staffel auch noch überschattet. Und das nenne ich das MCU-Problem.
Das sprechen wir später noch.
Okay, gut.
Über das große MCU-Problem. Genau, hier würde ich einmal eine kleine Spoiler-Warnung, bevor wir jetzt ins Hauptthema uns stürzen, aussprechen. Wir sprechen ohne Rücksicht auf Verluste über alles, was in den ersten 16 Folgen oder bis dato bei The Walking Dead passiert ist. Genau, im ersten Teil des Podcasts sprechen wir kurz oder lassen Staffel 11 Teil 1 und Teil 2 Revue passieren, mal so kurz mit Highlights und sprechen auch über die großen Probleme der 11. Staffel. Und dann im zweiten Teil des Podcasts, den würde ich jetzt den wirklichen Spoiler-Teil nennen, da machen wir dann so einen kleinen Ausblick auf die letzten 8 Folgen. Was für offene Fragen müssen noch geklärt werden? Was ist vielleicht schon bekannt? Was haben vielleicht Leaks schon über das Finale verraten? Und sprechen über unsere Theorien, Wünsche, Befürchtungen vor dem Ende. Dann würde ich sagen, steigen wir ein. Genau, wir reden über die letzte Staffel The Walking Dead. Sebastian, du hast es eben schon gesagt, das ist so die XXL-Season, wurde uns versprochen. 24 Folgen statt der bisherigen 16. Und adaptiert wird hier dann auch sehr lose. Auch nochmal der letzte Handlungsbogen aus den Comics. Also wir steuern wirklich auf das Finale zu. Und jetzt lassen wir mal kurz Revue passieren. Was ist bisher alles passiert? Ich würde sagen, wir können mal so über die wichtigsten Sachen, die großen Arcs sprechen. So, das erste große, was in Staffel 11 passiert ist, war natürlich die Reaper. Eve, ich weiß, du liebst die Reaper.
Mann, es ist so schade, weil wir hatten ja diese ganz, ganz tolle Vorpremiere, wo wir richtig Gäste und Fans der Show eingeladen haben in ein Kino. Und da wurden die ersten 2 Episoden, meine ich, sogar gezeigt. Ja. Und die fand ich beide wirklich stark. Ich war wirklich happy, The Walking Dead is back. Und es hat mich gar.
Nee, wir haben nur eine Folge.
Haben wir nur eine gezeigt?
Nee, das war der Zweiteiler, Archer.
Das war ein Zweiteiler. Das war wirklich ein Zweiteiler.
Ich weiß. Aber alles, wir hatten zwei Folgen Hawkeye und ich glaube, wir hatten wirklich nur eine Episode Walking Dead, meine ich. Aber ich kann mich
dann war eine Folge im Kino und ich hatte Screener vorgesehen für beide
Folgen.
Das ist möglich. Auf jeden Fall haben wir die erste Folge gezeigt. Und ich war wirklich glücklich, als es zurück war, weil wir alle, glaube ich, waren keine großen Fans dieser 10C-Extra-Episoden. Ich meine, wir lassen mal die Negan-Episode außen vor, die wirklich stark war.
Und die Aaron Gabriel-Folge.
Die war okay.
Ja, doch, die war gut.
Ich fand die auch ganz nett, aber
naja, und die Princess-Episode.
Ja, die war großartig.
Großes Kino, ja.
Und Carol jagt eine Ratte. Ja. So. Okay, auf jeden Fall, ich fand, diese Episoden hat man nicht wirklich gebraucht. Also, abgesehen davon von der Negan-Folge, die ich wirklich nicht vermissen will, weil sie so stark war.
Da muss ich auch dazu sagen, ich habe ja zu denen gehört, die gesagt haben, ich brauche auch nicht den hier ist Negan Prequel Comic irgendwie nochmal, aber ja, die Folge war schon
gut. Die war wirklich gut, die hat mich auch echt emotional berührt. Und dann kam Walking Dead zurück, ich war glücklich, endlich hatten wir wieder den ganzen Cast, hatten wir Maggie zurück, das Feeling war da, dieser Survival-Vibe war da und wir hatten auch wahnsinnig Spaß im Kino. Und auch wie diese Reapers eingeführt wurden, die es natürlich nicht in den Comics gibt, hat mich gar nicht gestört. Ich hatte damit Spaß, genau 3 Episoden hatte ich damit Spaß, weil es hat Horror zurückgebracht zu The Walking Dead, diese maskierten Freaks, wie da irgendwie im Treppenhaus stehen, wenn Maggie mal eben ein Feuerzeug anmacht. Alles Spaß.
So Survival-Horror.
Ja, das war geil, dass sie gejagt wurden. Ich hatte auch Predator-Vibes. Und dann haben wir sie richtig kennengelernt. Und als die Masken gefallen sind, waren sie eventuell die uninteressantesten Gegner, die es je bei The Walking Dead gab. Und dann wollte ich nur, dass die Nummer endet und wir endlich weitermachen. Und es hat sich echt gezogen. Und das Einzige, was ich aber durchgehend an Walking Dead Staffel 11 gerade mag, ist alles, was sie aus Maggie und Negan rausholen. Also das sind so meine 2 MVPs gerade in der Show, ja.
Das war ja auch so die Ausgangssituation, als Maggie wieder zurückgekommen ist. Oh, wie geht jetzt die Serie mit diesem Konflikt Negan-Maggie um? Wie findet ihr denn, oder Sebastian, wie findest du denn, wie das jetzt so aufgelöst wurde im Laufe der Staffel? Der hat sich ja eigentlich schon so fast verpufft, dieser Konflikt. Also er ist noch da, aber sie tolerieren sich jetzt.
Das ist halt so dieser Punkt, so, ne, wo ich mir echt denke, so, ihr hättet mal die Reapers irgendwie weglassen sollen, dann hättet ihr halt schon in diesen 8 Episoden wirklich das Commonwealth irgendwie aufbauen können und hättet euch so ein bisschen mehr auch um Maggie und Negan kümmern können. So. Also ich meine, es gibt ja wirklich sehr, sehr coole Momente in diesen ersten 2 Teilen, gerade zwischen den beiden, wenn sie da am Grab von Alden hockt und er zu ihr hinkommt und sagt so, okay, ich habe gerade gesehen, was du hier mit den Reapers gemacht hast, obwohl du denen gesagt hast, du erschießt sie nicht. Ich habe genau die gleiche Angst, dass du das mit mir machst. Deswegen hau ich jetzt ab. So, und dann auch dieser Moment, wo sie da bei diesem, hier bei Michael Biehn da in dem Hochhaus
Riverband
hocken. Genau, wie Riverband. Und dieser krasse Moment mit Herschel Jr., der dann die Waffe zieht, als er mitkriegt, ja, okay, du bist der Batman, von dem meine Mama die ganze Zeit immer redet. Das ist ein super Moment, aber was mich halt wirklich extrem gestört hat, war dann, dass zum Schluss von Teil 2 so Maggie vor ihm steht, so, ja, okay, du hast meinen Sohn gerettet, ich glaube, jetzt kann ich doch anfangen, dir zu vertrauen und ach ja, da kommt ja auch noch unser Spin-off, deswegen fange ich jetzt an, dir zu vertrauen. Und das ist halt irgendwie so, wo ich mir denke, so, schade, so, da ist noch so viel Feuer eigentlich drin. Und ich meine, er hat das Krasseste gemacht, was er einer Maggie eigentlich nur antun kann, nämlich vor ihren Augen ihren Kerl zum Mus geschlagen, so, und dass das jetzt dann irgendwie plötzlich doch auf einmal so schnell dann irgendwie abgehakt wird, fand ich persönlich ein bisschen schade.
Wenn wir jetzt gerade bei Negan schon waren, das ist ja auch interessant, finde ich, an der 11. Staffel, dass die AutorInnen sich wirklich eine komplett neue Story für ihn ausdenken mussten, weil er in den Comics ja nach dem Whisperer-Arc verschwindet und dann in Isolation lebt. Und hier haben wir jetzt dann aber doch eine neue, also erst verschwindet er genau wie in den Comics und kommt dann zurück und dann gab es den großen Twist hier, Baby Daddy Negan.
An sich finde ich es cool. Ich finde es generell cool, dass sie sich so kreative Freiheiten nehmen, was viele Figuren angeht, und mehr Negan schadet der Serie eigentlich nie. Und ich fand auch den ganzen Arc auch in Staffel 9 eigentlich ganz cool, wo er eigentlich die ganze Zeit hinter Gittern war. Hat auch gut funktioniert.
Alles, was er immer
mit Judith
besprochen hat.
Genau. Und in Staffel 10, wo er so der Maulwurf bei den Whisperers war, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und die finden immer einen Weg, ihn interessant zu schreiben und mehr aus der Figur rauszuholen, was ich ja auch sehen will. Aber diese Staffel fühlt sich so dermaßen unfokussiert an. Gerade für eine finale Staffel. Ich will da diesen roten Faden spüren.
Das merkt man auch bei uns, wenn wir gerade drüber sprechen. Wir springen auch in den Themen hin und her, weil es einfach keinen richtig roten Faden
gibt. Weil genauso springt die Staffel halt hin und her. Es gibt nicht diesen einen roten Faden und es gibt echt nicht das Gefühl, als wenn wir uns aufs Finale hinzubewegen. Und da, ich kann nicht fassen, dass ich den Vergleich bringe und die andere Serie jetzt als positives Beispiel nenne. Ich kann es nicht fassen, dass ich es mache. Game of Thrones, okay? Game of Thrones finale Staffel, ob man sie mag oder nicht, mit Abstand die schlechteste Staffel der Serie. Ich glaube, da können sich alle einig sein.
Nein, aber gerne. Macht ihr
wohl. Okay, gut. Aber obwohl ich kein Fan davon war, wie man da durchgehetzt ist und all die Sachen, die dort so passiert sind, hat es sich angefühlt wie das Finale. Also es hat sich mehr und mehr so angefühlt wie niemand ist mehr sicher, wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und in irgendeine Richtung beenden wir das jetzt. Ich bin jetzt bei The Walking Dead, ich habe jetzt 2/3 von dieser finalen Season gesehen und es fühlt sich immer noch nicht an, als wenn wir auf irgendwas Monumentales zusteuern, was nicht bedeutet, wir kämpfen erneut gegen eine andere Gruppe. Und das finde ich sehr schade.
Ja, das ist halt wieder dieses Spin-off-Problem. Ne? Und das ist, glaube ich, sehe ich auch so ein bisschen, dass man das bei Negan jetzt halt versucht, indem man halt diese Figur von Annie, heißt sie, ne? Annie, damit reinbringt. Auch noch sagt, ja, oh, die ist auch schon schwanger und die sind verheiratet. Wo ich mir denke, okay, also ich weiß, Negan bekommt ein Spin-off, um ihn habe ich keine. Um Annie und das Baby habe ich gerade sehr viel mehr Angst als um irgendwen sonst so, weil ich mir denke so, was könnte eine krassere Motivation für einen Negan sein, als dass irgendwas mit seiner Frau passiert? Lass sie vom CRM entführt werden oder lass sie, Gott bewahre, irgendwie sterben oder so. Und deswegen, also da, ich mag auch alles, was sie mit Negan machen, weil ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute feiern einfach Jeffrey Dean Morgan in dieser Rolle. Die wollen einfach mehr und mehr von Negan sehen. Und deswegen geht der Fokus auch mehr so zu ihm hin. Was aber natürlich auch daran liegt, dass uns halt Derek Grimes Fokus fehlt. So, ne? Und Negan und gerade auch Daryl jetzt so ein bisschen sich und auch so ein bisschen mittlerweile irgendwie Aaron sich so diese Rolle teilen müssen, Rick Grimes spielen zu müssen.
Was ganz krass ist, weil ich weiß noch, als wir Staffel 9 immer besprochen haben, zu dritt und dann manchmal auch mit Andrea, wir haben immer darüber geredet, wie gut es dieser Staffel gelingt, obwohl Rick nicht mehr da ist, dass wir ihn nicht so hart vermissen, weil die Drehbücher so gut sind und weil der ganze Ensemble so ein bisschen nach vorne geschoben wurde. Und deswegen, wir hatten da halt Michonne, Daryl, Carol, Maggie war sogar weg. Aber ich finde, Michonne hat sich sehr schnell angefühlt wie die neue Hauptfigur trotzdem. Zwar häufig hat sie sich so ein bisschen geteilt mit Daryl und Carol. Aber das war so Dreh- und Angelpunkt. Und in Staffel 10 hat es auch noch ganz gut funktioniert, als man portioniert mit Michonnes Episoden umgegangen ist. Da hatte man Daryl halt an der Front im Whisperer-Krieg. Das war so unser ganz klarer Fokus. Mir fehlt jetzt auch der Fokus, wenn es um die eigentliche Hauptfigur geht. Irgendwie dreht sich da alles extrem im Kreis. Carol hat in Staffel 11 bis dato noch nichts zu tun gehabt, also noch gar nichts. Daryl ist halt da für die Action, aber wir sind eigentlich drüber hinaus. Daryl kriegt eigentlich auch so viel Besseres hin als nur die Action. Und du hast es gesagt, wir haben es ja eh schon angesprochen, Spin-offs. In der letzten Staffel von The Walking Dead sollte man Angst um unsere Hauptfiguren haben, um die wichtigsten. Aber wenn ich weiß, dass die wichtigsten Figuren nicht wirklich in Gefahr schweben.
Das würde ich dann nochmal auf den Teil, wo wir über die Probleme konkret sprechen. Wir haben das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Aber jetzt, um zu Staffel 11 nochmal zurückzukommen, einfach mal das Größte, was jetzt nichts mit Negan zu tun hat, weil er davon nicht weiter entfernt sein könnte, ist das Commonwealth. Wir haben jetzt in der 11. Staffel eine komplett neue Community, die sich anbahnt seit Ende Staffel 9. Da gab es diesen mysteriösen Funkspruch als Cliffhanger am Ende. Stimmt, und dann gab es in Staffel 10, hatte Eugene langsam mit einer mysteriösen Stephanie Funkkontakt, die einer ominösen Riesengemeinschaft angehört, wo 50.000 Menschen leben. Und die lernen wir jetzt kennen. Das hatte sich so in den ersten 8 Folgen, war das mehr so ein Sideplot, dieses Commonwealth. Das fand ich aber ganz cool. Das war dieses Audit. Wie hat euch das gefallen?
Das fand ich cool. Also ich finde generell setzen dieses Commonwealth immer noch besser um als in den Comics. Also haben sie auch mit den Whisperers gemacht. Und mir hat das ziemlich viel Spaß gemacht zu sehen. Gerade diese sehr ungleiche Crew, Ezekiel, Eugene, Yumiko und Princess, dass ich überhaupt irgendwann mal Princess mögen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber die hat da ganz gut reingepasst, wurde auch ein bisschen besser geschrieben. Ihr Humor hat auch wesentlich mehr funktioniert. Sie ging mir nicht so hart auf den Keks. So. Und es hat Spaß gemacht. Es hat mich sehr an Lost erinnert, wenn du unsere verwilderten Hauptfiguren hast, die auf einmal irgendwo auftauchen, wo es Leuten wesentlich besser geht. Und so, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Echt Spaß gemacht. Aber jetzt, wo wir sehr viel Zeit mit dem Commonwealth verbringen, gibt es ein paar Standouts, so wie hier Mercer oder Lance Hornsby, den ich sehr stark finde. Über den
oder Sebastian, ja. Sebastian Milton.
Der nicht so krass heraussticht. Ich finde, Lance Hornsby ist schon so eine richtige Standout-Figur in dieser finalen Staffel und auch gut besetzt und gut gespielt und ekelhaft geschrieben. Finde ich alles toll. Aber ich weiß leider auch nicht, warum. Es artet leider so aus, wie es in den letzten Staffeln immer ausgeartet ist, nur halt ein bisschen größer. Das ist so wie Avengers Age of Ultron, weißt du, es ist das gleiche nochmal, nur ein bisschen größer. Ja.
Ich finde, dieser ganze Commonwealth-Arc hätte in Teil 1 schon so gezeigt werden müssen, wie wir ihn jetzt in Teil 2 gesehen haben, damit du dann quasi so alles, was jetzt quasi das Finale von Teil 2 andeutet, was noch kommt, dann in Teil 2 hättest und dann hättest du Teil 3 gehabt, um vielleicht noch irgendwie da so halt alle anderen offenen Fragen aufzubauen. Reden wir ja gleich noch drüber. Ich muss aber auch sagen, so das ganze Commonwealth, ich finde es wirklich sehr, sehr cool. Vor allem, ich mag so die Tatsache, dass man uns mehr so in diese Community reinbringt und auch zeigt, wie innerhalb dieser Community schon ziemlich viel nicht stimmt. So. Also,
das ganze Klassensystem.
Genau, dieses Klassensystem, das gut, das hatte man ja so auch in den Comics so. Und aber zum Beispiel, das ist so eine Pamela Milton. Hier wird ja jetzt dann auch gesagt, okay, die kommt aus so einer großen Politikerfamilie und offensichtlich dieses Commonwealth ist jetzt nicht ihr Baby, sondern quasi irgendwie das von ihrem Vater und sie hat das jetzt hier so übernommen, dass du denn Lance Hornsby hast, der irgendwie seine ganz eigene Agenda dann noch verfolgt, der ja dann auch diese komische Gruppe rund um diese Fake Stephanie hat, mit der sich da in diesem Haus trifft, wo man sich...
Sie noch mal?
Was ist das noch? Misha, glaube ich, oder so.
Ich
ne?
Fake Stephanie.
Fake Stephanie, genau. Und dass man jetzt halt auch so dann die echte Stephanie da mit reinbringt, die ja jetzt dann Max heißt und wie hier wirklich auch so die verschiedenen Figuren innerhalb des Commonwealth aufgebaut werden, wo man auch wirklich sieht, okay, krass, so, das sind die Probleme und hier brodelt es im Untergrund und im Hintergrund und diese komische Liste mit den Namen und auch Sebastian Milton, finde ich, auch wenn man nicht so viel von ihm sieht, so.
Aber jedes Mal, wenn man ihn sieht, möchte man auf den Bildschirm schlagen.
Genau. Und das finde ich ist gut so, weil er halt wirklich auch so dieses arrogante Arschloch ist, der sich halt irgendwie darauf ausruhen möchte, dass Mama halt die Anführerin der größten Community hier irgendwie ist und der so tut, als müssten alle Ja und Amen zu dem sagen, was er sagt. Und das mag ich halt wirklich auch wahnsinnig gerne, nur ich hätte es halt lieber schon in Teil 1 gesehen.
Ich finde das auch sehr spannend mit dem Commonwealth. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, seit Angela Kang so wirklich The Walking Dead als Showrunnerin übernommen hat, dass wir so auch so verschiedene Gesellschaftsformen nochmal irgendwie uns anschauen, dass die Serie so wirklich auch so durch amerikanische Geschichte so ein bisschen immer nochmal zurückschaut und um dann irgendwann an den Endpunkt zu kommen, wie geht es denn jetzt für diese Welt nach der Postapokalypse irgendwie weiter? Und dann haben wir jetzt hier das Commonwealth, was irgendwie schon fast wie so eine Monarchie ist. Und dann haben wir sowas wie Alexandria, was so eine Rätedemokratie ist. Und dann haben wir die Autokratie von Maggie in ihrem Hilltop. Das finde ich halt sehr cool, dass man so verschiedene Systeme erforscht und die Charaktere für sich vielleicht auch herausfinden müssen. Was ist so das Endziel für uns? Was ist vielleicht so die beste Lösung, mit der diese Serie auch enden kann? Das finde ich ganz spannend. Genau, und wir hatten eben schon mal kurz über Lance Hornsby gesprochen. Eve, wie findest du denn diesen Konflikt Lance Hornsby-Maggie?
Ich finde es im Gesamten ziemlich cool. Ich finde geil, wie viel sie aus dieser Figur rausholen, die ja in den Comics nicht wirklich viel zu sagen hat und nicht wirklich viel Präsenz hat. Dieses charmante Grinsen. Ich meine, er kommt dir in der ersten Folge, wo man ihn sieht, vor wie so ein Waschmaschinenverkäufer im Fernsehen, mit dem Colgate-Grinsen und so weiter und so fort. Und wenn man dann seine psychopathische Seite sieht und wie berechnet der ist, finde ich, das ist ein sehr cooler Twist, was die Figur angeht. Und dass er trotzdem in erster Linie Leute davon überzeugen möchte, sich einvernehmen zu lassen. Und er dann erst reagiert, wenn es einfach nicht so läuft, wie er das will, fand ich auch ziemlich cool geschrieben. Und er spielt es halt auch durchgehend gut. Es gibt diese eine Szene, wo er da am Tisch sitzt, wie so ein verletzter Michael Corleone, die sogar schon im Trailer zu sehen war. Ich weiß, Maggie war auch mal Michael Corleone am Ende von Staffel 8, aber darüber reden wir schon lange nicht
mehr. Das wurde geredconnt.
Das wurde geredconnt. Der Konflikt mit Maggie und generell der Konflikt jetzt auch mit Daryl und so weiter hat mir gut gefallen. Das Problem hier war häufig die Umsetzung und die Drehbücher, einfach nur, wenn es um den reinen Plot geht. Also die Figuren haben eine gute rivalisierende Dynamik miteinander, macht auch Spaß, hier ein paar Shootout-Sequenzen zu sehen. Aber zum Beispiel, das hast du auch sehr richtig gesagt in der Video, Sebastian, es gibt eine Szene, in der Maggie und Daryl sich in ein Haus verschanzen. Und Lance Hornsby taucht dort auf mit seinen Stormtroopers. Und die sollen das ganze Haus umzingeln. Es ist eine Hütte, also es ist ein Bungalow. Das hast du eigentlich in 2 Minuten umzingelt. Wenn wir jetzt da zu dritt sind, kann jeder in einer Ecke stehen und wir sehen, wenn da jemand rauskommt. Und obwohl das die besten trainierten Soldaten auf der Welt sind, stehen sie alle in Reihe und Glied und umzingeln das Haus irgendwie nicht. Und dann sind die auch noch überrascht, dass Maggie und Daryl aus einem Fenster kriechen können. Und das stört mich so sehr. Es gibt hier so viele krasse Deus Ex Machina-Momente oder Deus Ex Blödina-Momente, wo Figuren müssen kurz dumm sein, damit der Plot vorangeht, was so schade ist. Weil ich möchte richtig Angst haben um Maggie, ich möchte Angst haben um Daryl. Und das kann ich leider nicht.
Das ist einfach so was Generelles auch von dieser, also nach den ersten 8 Folgen, dass die Serie wirklich so einen Bruch hat, auch in der Stimmung. Mhm. Du hast jetzt nicht mehr so die große Angst vor den Charakteren. Generell ist der Horror dann doch recht zurückgefahren. Das fand ich am Anfang sehr, sehr spannend, als dieses Commonwealth plötzlich dann ab Folge 10 ging das dann so richtig los.
Das fand ich auch super.
Dann wirkte die Serie plötzlich so viel leichter plötzlich. Mhm. Vorher hattest du wirklich diesen Survival-Horror und plötzlich war es so, ach.
Und 2 Sachen noch bei Lance Hornsby. Was mich da halt auch gestört hat, war diese Zusammenarbeit mit Lia. So, weil, wir hatten ja Lia noch, weil Daryl hat seine Reaper-Freundin jetzt dann am Ende von Teil 1 doch nicht umgebracht und dann ist sie jetzt halt, am Anfang von Teil 2 ist es ja Folge 9. Ne? Und natürlich muss sie dann irgendwie wieder auftauchen und da hatte ich mich auch gefragt, wie passt das jetzt irgendwie zusammen? So, wozu brauche ich jetzt diese Figur, von der man irgendwie unbedingt möchte, dass wir jetzt tragisch betroffen sind, so dass Daryl sie dann am Ende auch noch irgendwie umbringen muss, so weil es hätte auch random Person Nummer X sein können.
Es hat dann innerhalb der Serie auch gar keinen Sinn gemacht.
Ja.
Sie hat alle seine Leute abgeschlachtet und jetzt engagiert er sie, um Maggie umzubringen, die gar nicht seine Leute getötet hat, sondern nur was damit zu tun hat.
Da habe ich mich halt auch gefragt, okay, kannte er sie irgendwie schon vorher? Haben die sich schon irgendwie getroffen in diesen 6 Monaten, die da ja auch irgendwie vergehen, um halt zu sagen, okay, ich brauche dich jetzt, damit du das hier anzettelst, damit ich dann sagen kann, ich muss jetzt hier quasi diese ganzen Communities einnehmen. Das war halt auch so, was du schon meintest, Yves. Also, das sind so Plot-Elemente, die sind so aus dem Nichts gegriffen. Die
sind einfach saukonstruiert. Saukonstruiert und ergeben halt vorne und hinten keinen Sinn. Was dachte er sich auch? Dachte er, dass Lia im Alleingang mehr erreicht als seine ganzen Truppen, von denen er so viele hat, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Und selbst dann, wenn wir das halt nur drin haben, um dieses Closure zu haben zwischen Daryl und Lia, die paar Fans da draußen von dieser Romanze müssen sich jetzt auch hart verarscht fühlen, weil Daryl hat ja nicht mal eine Träne vergossen, als er ihren Schädel geschossen hat, sondern so, na Maggie, alles gut, okay, lass abhauen. Und so krasse Todfeinde, Maggie und Lea, da habe ich die nie gesehen. Sie war halt eine Gegnerin von ihr, von der uns mehr erzählt wurde, generell von dieser ganzen Reaper-Kiste, als dass wir das je gesehen haben, warum sich Maggie und die überhaupt so hart hassen. So eine Szene mit den beiden in einer Cabin, wo die sich hauen und Maggie ihren Todfeind vor sich hat, das hätten die mit Negan machen können. Mhm. Aber mit Lea.
Ja. Aber um auf meinen zweiten Punkt zu kommen, weil wir jetzt gerade diese Commonwealth-Geschichte nochmal angesprochen hatten und so dieser das fand ich halt auch wirklich toll. Also das fängt ja in dieser einen Episode an mit Daryl, Judith und
die
RJ, genau, in dieser Geisterbahn,
ja,
in dieser Gruselkabinett so, und wo dann draußen so dieses Halloween-Fest ist und sowas alles, wo man dann auch sieht, oh, guck mal, Ezekiel kümmert sich wieder um Tiere und
das meine ich, das ist so symbolisch für diesen Moment, so, sie sind in diesem Horrorhaus und dann gehen sie da raus und lassen diesen Horror hinter sich,
ja,
und jetzt ist es so eine große Party.
Ja, und ich fand es echt cool, so auch so Conny und Kelly, die halt irgendwie rumlaufen und einen auf Journalisten machen und was weiß ich nicht alles. Das fand ich echt cool, und was ich auch sehr schön fand, wie tatsächlich dieses Commonwealth dann auch so auf kleine, feine Nuancen irgendwie ausgebaut wird, dass es dann offensichtlich sowas wie so eine Lotterie gibt, die ja nicht weiter erklärt wird, aber wo ich einfach mal davon ausgehe, dass das so die Lotterie ist, dass du halt in die obere Klasse irgendwie aufsteigen kannst und so. Und das sind dann wieder so schöne Elemente, wo ich mir denke, ja, und das alles in Teil 1, und dann hätte man das nach hinten hin viel schöner ausbauen können.
Ja.
Ja, ich hatte auch jetzt nochmal geguckt, was sind jetzt nochmal so die großen Meilensteine, die vielleicht passiert sind, so in diesen 16 Folgen, weil das hatten wir vorhin schon gesagt, es ist einfach eher wie so ein Kaleidoskop fast schon, diese Staffel. Es passieren so viele kleine Stories. Es gibt hier was mit Aaron und Gabriel. Es gibt Carol und Ezekiel noch so eine Side-Story. Daryl und Rosita, die da in diesem Haus irgendwie einen Tresor suchen sollen. Und es sind so viele kleine Sachen. Aber was ist so euch noch hängen geblieben, was so eine der großen Sachen sind?
Für mich tatsächlich einer so dieser Punkte ist so dieser Widerstand, der Dylan, glaube ich, dieser Kellner, der ja quasi degradiert wurde vom Soldaten so, und der ja dann auch noch sagt, ja, es gibt Tausende von uns, so, wo ich mir denke,
wir haben noch gar keine 1000 Menschen gesehen in dieser Community.
Wir haben noch gar nicht so viele gesehen, so, und die Community sieht auch ehrlich gesagt noch nicht aus, als wenn das 50.000 wären, sondern als wenn das auch nur so eine kleine Alexandria-Community ist. Nichtsdestotrotz, das fand ich tatsächlich ganz spannend, so einfach wie dieser Widerstand innerhalb des Commonwealth irgendwie hier schon angedeutet wird. Lance Hornsby ist für mich nach wie vor größter Standout tatsächlich, gerade auch wie das Finale jetzt dann von Teil 2 endet, dass überall in Alexandria, Hilltop und Oceanside so die Flaggen des Commonwealth wehen und er da in bester Two-Face-Manier mit seiner Münze da durch die Gegend rennt und so.
Und sogar ist entstellter Gesichtshälfte.
Genau,
also am Ende war er wirklich Harvey Two-Face.
Und ja, aber selbst das sind eigentlich irgendwie so schwammige Momente, so, ne? Weil man nicht jetzt irgendwie sagt so, boah, und in der Folge, boah, krass, und dann wurde auf Rick angedeutet und Virgil zum Beispiel, wo zur Hölle ist Virgil so, ne? Also
vergessen.
Das, ja, genau, also das sind dann, da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, so, aber das sind so echt Sachen, wo das mit dem Kaleidoskop, glaube ich, Max, dein Bild passt halt so wahnsinnig gut. Du siehst so viele tolle Sachen irgendwie, aber das finale Feeling kommt in mir auch noch nicht so wirklich auf.
Man hört so ein bisschen die Enttäuschung bei uns hier raus. Ja. Ich würde sagen, bevor wir jetzt wirklich auch auf die Probleme und hier all unseren Hass und unsere Enttäuschung ablassen, nochmal, um das auf einer positiven Note enden zu lassen, was war denn jetzt so ein Highlight so?
Mein Highlight war überraschenderweise Maggies Massaker, als die Staffel zurückgekommen ist. Also generell, diese Startepisode von Teil 2 von Staffel 11, die fand ich wirklich stark, wo sich da gegen die Reapers durchgekämpft hat. Da gab es so viele tolle einzelne Charaktermomente. Ob es Daryl war, wie er sich in der Schule wieder mit jemandem geprügelt hat und den da kalt gemacht hat. Ich fand Negan mit Ding Ding, mit der Glocke nicht schlecht. Ich fand Gabriel, der sowieso einfach besser und besser wird von Staffel zu Staffel, wenn Lia da so selbstsicher auf ihren Scharfschützen baut und zack, der Schuss geht aber ins Bein von ihrem Kollegen und er, name ist Gabriel. Ich so, wie cool ist das bitte? Und bis hin zu Maggies Massaker zum Schluss, das war alles super. Das sind diese, und ich glaube, das ist ein weiteres Problem das diese Staffel hat. Unsere Hauptfiguren interagieren nicht mehr so häufig zusammen als Gruppe, weil das war immer das Tolle an The Walking Dead. Du hast ja diese Gruppe, mit der du mitleidest. Dann kriegt jeder so seinen einen Moment, wo du sagst, wow. Und das haben wir
jetzt. Noch den Auftakt, war es der Auftakt von Staffel 10, wo sie diesen Asteroiden, wollte ich gerade sagen, der Satellit da.
Ja. Genau,
und
genau.
Sie alle dann zusammenkämpfen müssen da am Strand.
Genau, genau sowas. Aaron hat diese Season auch seinen besten Moment bis dato, wo er diesem einen Commonwealth-Soldaten einfach seinen Morgenstern da einfach in die Fresse haut. Weil was mich an Aaron so gewurmt hat in Staffel 10 ist, dass er, glaube ich, im Staffelauftakt so einen fetten Monolog gegeben hat und Michonne gesagt hat, ich habe die Schnauze voll, der Good Guy zu sein. Und zwei Episoden später war er der Good Guy. Also ja, komm, Gamma, willst du essen? So, und diesmal war das endlich ein Moment, wo ich gesagt habe, Go Aaron, wird Zeit, wird wirklich Zeit, ja.
Ja, für mich tatsächlich, Commonwealth selbst ist so das, was ich wirklich grandios gut umgesetzt fand. Eve hat es ja schon angedeutet, das ist ja in den Comics nicht ansatzweise so. In den Comics, fand ich, war das auch mit einer der schwächsten Storylines eigentlich, mit der das dann irgendwie auch so aufhört. Und wie vielschichtig und interessant sie das jetzt hier in der Serie gestalten, gerade alles, was wir halt wirklich in Teil 2 dann so sehen, mit auch den unterschiedlichen Figuren und wie das alles funktioniert oder eben auch gerade nicht funktioniert, finde ich wirklich wahnsinnig gut. Und da, finde ich, sieht man auch mal wieder so die Stärken einer Angela Kang, die das halt wirklich toll hinkriegt, da so neue Szenarien aufzubauen, wo du denkst so, ja, neue Community, habe ich das schon mal gesehen, aber so, wow, so, also als das erste Mal dieses Commonwealth-Willkommensvideo läuft da, so noch schön in 4:3 und so mit diesen schlechten Wischeffekten und sowas alles und ein Lance Hornsby, der die ganze Zeit immer so, oh, und hier und oh, wir helfen euch und so. Das fand ich halt wirklich super. Also das
war einfach auch so schön bedrohlich am Anfang inszeniert, so in den ersten Folgen. Du wusstest gar nicht so, die sind alle so brutal und halten die Leute da gefangen. Und das soll jetzt diese große, tolle Mega-Gemeinschaft sein. Also mit offenen Armen wird hier schon mal keiner empfangen.
Erneut, Dharma Initiative. Ja. Also Lost. Ich hatte richtig gelost, weil auch das
generell Walking Dead hat immer so viele tolle Lost-Vibes.
Ja, auch allein Staffel 1, wo sie den Bunker da gefunden haben und das Licht am Ende anging. Wer hat da nicht an den Hatch gedacht? Also absolut. Nee, ich muss auch wegen diesem verzerrten Ton im Video auch an die Dharma-Videos denken. Wenn das manchmal so ein bisschen aussetzt, ja.
Ich würde sagen, und mein Highlight in dieser Staffel sind so die vielen zwischenmenschlichen Momente, dass die Serie sehr viel Fokus auch nochmal so auf Nebencharaktere wirft, die jetzt nochmal so strahlen können, die vielleicht nicht so die Aufmerksamkeit so in den letzten Staffeln bekommen haben. Also vor allem Eugene. Also Eugene ist mein Highlight in dieser Staffel. Gerade in den Folgen, wo er da vom Commonwealth befragt wird und da zusammenbricht, aber sie trotzdem noch mit seiner List irgendwie hintergeht und nicht seine Community richtig verrät. Das ist einfach so toll, wie er dann sich da in Verschwörungstheorien verliert im Commonwealth und da zusammenbricht. Das hat mir sehr gefallen. Und so viele kleine, süße Momente, so wie mit Princess und Mercer, so eine kleine Romanze, die im Hintergrund stattfindet. Und alle Momente mit Carol und Ezekiel, da muss ich immer heulen, weil es einfach so das große Trauma aus Staffel 9, einfach nur, dass sie ihren Sohn verloren haben. Das zieht sich für mich immer so durch. Das sind so die Sachen, so diese kleinen zwischenmenschlichen Momente, die für mich auch The Walking Dead auch ausmachen.
Absolut, absolut. Aber selbst da, ich liebe es ja auch. Ich finde, bei Eugene gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, der ist generell so ein Scene-Stil. Und wie der sich gemausert hat, muss man auch immer sagen, das kann The Walking Dead einfach. Die können Charaktere nehmen und sie wirklich so gut entwickeln, dass wenn sie dann irgendwann eine ganz andere Figur geworden sind, ist es glaubwürdig. Wie, guck dir Carol an in Staffel 1 und 2, guck sie dir jetzt an. Und Eugene ist ja nicht ganz so ein krasser Werdegang, aber trotzdem, das finde ich gut. Aber selbst so dieser emotionale Punch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, der fehlt mir ein wenig, der fehlt mir wirklich. Ich weiß, in Staffel 9 und 10, wenn es dann Szenen zwischen Carol und Ezekiel gab, die haben mich wesentlich mehr berührt nach allem, was da passiert ist, so mit Henry. Generell auch die Szene am Zaun.
Ist auch einfach nur eine Wiederholung. Also es ist ja eigentlich immer das Gleiche, was angesprochen wird. So, die beiden haben ihren Sohn verloren und können nicht richtig zueinander finden.
Genau. Und diese Szene am Zaun ist für mich eine der besten Szenen der gesamten Serie. Ich habe die damals gesehen und mir sind die Tränen einfach nur runtergekullert, wie fürchterlich das war. Danach die Speech von Sadiq. Ich so, oh, zu viel des Guten. Meine Güte, ja.
Ich würde sagen, jetzt können wir damit jetzt zum nächsten Punkt überspringen, weil wir jetzt auch schön gesagt haben, es gibt so viele schöne kleine Momente, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen auch ein Problem dieser Staffel, sie vergeudet sehr viel Zeit.
Genau. Oh ja, viel zu viel.
Dann wollen wir vielleicht erstmal über das Pacing reden und den Zeitfaktor, was so ein großes Problem ist von dieser Staffel. Sebastian, möchtest du?
Ja, bei Zeit, ich finde es ja gerade eigentlich auch zum einen teilweise sehr lustig, wie The Walking Dead gerade jetzt in Season 11 mit Zeit umgeht. So, wenn ich überlege, dass so wie in der einen Episode halt irgendwie mit diesen Zeitsprüngen so eine Woche vorher, eine Woche und eine Stunde vorher und kurz nach dem Angriff und kurz vor dem Angriff oder so. So, also wie so mit den, den Rückblenden und wir springen in der Zeit nach vorne gearbeitet wird, hatte tatsächlich teilweise irgendwie auch schon halb was Komödiantisches, gerade mit diesen Einblendungen irgendwie so, ne? Eine Woche später und eine Stunde so, ne? Das, aber generell, ich habe es ja auch schon gesagt, so dieses, der ganze erste Teil, finde ich, den hätte man sich sparen können. Also diese ganze Reaper-Kiste hätte ich wirklich nicht gebraucht. Und gerade wenn ich mir überlege, was wir wirklich alles noch an offenen Fragen haben, was theoretisch alles irgendwie noch kommen muss, wo die Serie ja natürlich auch gesagt hat, okay, wir bauen das jetzt alles anders auf als in den Comics. Und da muss man natürlich auch andere Wege gehen als in den Comics, weil da passte das mit dem Commonwealth, weil da waren Rick und alle irgendwie noch da. Das konnte man irgendwie gut verarbeiten. Aber jetzt haben wir eigentlich noch so viel offen und dass wir jetzt schon von der großen XXL-finalen Season 16 Episoden durch haben und wir uns eigentlich immer noch so viel fragen, was ist da los? Und ich will jetzt nicht schon vorweggreifen, deswegen bleibe ich erstmal so schwammig. Finde ich es einfach super schade, so dass wir dieses Zeitproblem haben, wo keins hätte sein müssen. Und dann sind wir wieder bei Game of Thrones, wo ich mir denke, okay, jetzt habt ihr noch 8 Episoden, in denen ihr wahnsinnig viel leisten müsst, um zumindest uns, die wir wirklich seit Staffel 1 an bei dieser Serie mit dabei sind, auch wenn einige von uns vielleicht zwischendurch eine längere Pause gemacht haben.
Ich habe es ja eingangs gesagt, 177 Folgen sind das, ja. Dann 12 Jahre Walking Dead, das ist ein riesen Popkulturphänomen, diese Serie. Und dann ist das, plätschert das so vor sich hin auf den letzten Metern.
Das finde ich so schade, weil ich werde nie vergessen, die erste Episode gesehen zu haben. Ich habe diese Serie, ich wusste nicht, dass es auf Comics basiert. Ich dachte mir, wie, ihr macht jetzt eine Serie mit Zombies? Und wollte mir nur die erste Folge angucken und bin davon ausgegangen, dass ich das danach trashen kann. Ich dachte, das ist der letzte Dreck. Und diese erste Folge hat mich so umgehauen und sogar emotional gemacht, die Szene, wo Morgan da seine Frau nicht erschießen kann am Fenster. Ich so, oh, nee, das war gut, das war wirklich gut. Ich war
damals schon heiß, als es hieß, Frank Darabont macht jetzt irgendwie eine Zombie-Serie. So, Frank Darabont, so, der hat ja die ganzen Stephen King-Sachen irgendwie auch gemacht.
Und dann gab es so diese ersten Promobilder, das war dieses Mädchen, dieses Bicycle.
So.
Greg Nicotero's Arbeit generell durchgehend.
Und ich kannte damals ja auch, wusste auch gar nicht so, dass das irgendwie auf Comics basiert. Und das war einfach nur so Frank Darabont, Zombie-Serie, die ersten Bilder sahen toll aus und vor allen Dingen, ich finde, was sie ja auch hätten machen sollen, einfach mit dieser Zeit, die sie haben, ist die ganzen Leute wieder irgendwie an Bord holen, die seit dem Verschwinden von Rick Grimes eigentlich sagen so, ich habe keinen Bock mehr auf The Walking Dead. So. Und ich finde, du hättest halt, wenn du von Anfang an so ein bisschen mehr darauf hingearbeitet hättest, das auch auszubauen, hättest du schon viel mehr Leute anlocken können, die vielleicht gesagt haben so, ja, ich guck's nicht mehr, oh, aber jetzt interessiert's mich doch. Nur wenn die dann halt mitkriegen so, ja, okay, ersten 8 Folgen irgend so ein Reaper-Arc und so ein bisschen Maggie und Negan und dann jetzt Teil 2, die nächsten 8 Episoden, ja, Commonwealth, aber Rick haben wir immer noch nicht so. Und ja, das ist dann halt einfach schade so. Das ist dann halt wirklich vergeudete Zeit.
Ja, was mir da auch noch klar geworden ist, weil eine meiner Hauptbeschwerden in dieser Staffel ist auch, es fehlt an diesem einen Moment. Weißt du, was ich damit meine? Jede einzelne Walking Dead Staffel, ob schwächer, ob besser, jede hat mindestens 1 oder 2 Momente, wo man danach mindestens eine Woche lang drüber geredet hat. Also
Staffel, wir haben ja noch 8 Episoden, der kommt noch.
Ja, aber da kam schon immer irgendwas. Weißt du, in Staffel 1 war es Der Bunker zum Beispiel. In Staffel 2 war es, hier ist Sophia kommt aus der Scheune. Staffel 3 Woodbury. Staffel 4 die Schlacht vorm Gefängnis. Staffel 5 Alexandria. Ich könnte ewig so weitermachen. Und es gab in jeder einzelnen Staffel diesen einen Moment, der mindestens ein paar Wochen lang dich beschäftigt hat. So wie bei Game of Thrones etwas wie The Red Wedding und so weiter, wo du drüber nachdenkst. In Staffel 9 war es das Zaunmassaker und so weiter. Und Riggs Ausstieg. Und hier haben wir nichts davon. Und gerade in der letzten Staffel habe ich damit gerechnet, dass wir derartige Momente kriegen. Monumentale Momente, die wichtig sind für die Show, wo wir immer noch am Ball geblieben sind, selbst wenn es so viele nicht mehr tun. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade.
Genau das habe ich bei mir auch stehen. Auf meinen Notizen. Das ist, muss man sich mal vor Augen führen. Im Prinzip war das eine komplette Staffel. Das waren 16 Folgen, wie früher auch. Und es ist einfach nicht kein krasser Meilenstein-Moment passiert. Selbst in Staffel 10 davor gab es unglaublich viele tolle Momente. Mit Michonnes Ausstieg hatten wir. Wir hatten dann diesen ganzen Whisperer-Krieg und das Ende mit Alpha und Beta. Und das waren einfach so, das war ja wirklich auch ein großer Moment, die Folge 16. Die kam ja ein bisschen verspätet, aber die war ja wirklich groß.
Die war super.
Diese Riesenhorde dort.
Oder auch, wo Negan Alpha verrät und mit Carol zusammengearbeitet hat und ihr den Kopf zuwirft. Also es gab in jeder einzelnen Staffel diesen einen Moment, Shanes Verrat. Es gab diesen Moment, wo Rick diesem einen Typen da die Kehle rausgebissen hat. Also es gibt diesen einen Moment in jeder einzelnen Staffel. Und hier gab es das leider noch gar nicht. Und hier hätte ich mit 3-4 solchen Momenten gerechnet, weil es die finale Season ist.
Absolut, ja.
Ich meine, ich weiß noch, wie wir allein untereinander darüber gesprochen haben, wie Staffel 7, die ja nicht eine der Lieblingsstaffeln da draußen ist, obwohl ich sie sehr gerne mag.
Ich finde sie super.
Wie es da wirklich so viele Momente gab, über die es sich gelohnt hat zu sprechen. Ich meine, der Startschuss ist klar, Abraham und Glenn, aber auch danach Daryl in Gefangenschaft bei Dwight und Co. Das Wiedersehen zwischen Rick und Daryl, wenn die sich umarmen und sich entscheiden, zurückzuschlagen und so weiter. Es gab so viele Momente, die so richtig, wie du sagst, Meilensteine sind für Walking Dead Mythologie. Und das Größte, was ich hier nennen kann, ist, die Flaggen vom Commonwealth werden gehisst in der letzten Sekunde nach 16 Episoden. Ist mir zu wenig. Ist mir zu wenig für die finale Staffel.
Auch einfach, was du vorhin zu Game of Thrones gesagt hast, dass man so das Gefühl hatte, niemand ist sicher. Das war ja auch The Walking Dead. Früher war immer niemand ist sicher. Ja. Da konnte jeder Charakter zu jeder Zeit sterben. Und was haben wir jetzt in dieser Staffel bisher? Das waren 16 Folgen und ist ein nennenswerter Charakter gestorben, das war Alden. Aber der ist mal verschwunden und 5 Folgen später haben sie gesagt, übrigens, der ist tot. So.
Das ist aber auch das Problem von The Walking Dead. The Walking Dead ist schlimmer amok gelaufen als Game of Thrones. Weil ich glaube, als wir in die letzte Game of Thrones Staffel gegangen sind, hatten wir noch 10 Figuren aus der ersten Season. Und bei The Walking Dead, naja, wir haben Daryl und Carol aus Season 1. Und das ist ein großes Problem, weil wir haben sehr viele Figuren, mit denen wir wirklich lange gelitten haben, die wir wirklich lange begleitet haben, die haben wir halt verloren, weil die Serie so blutrünstig war. Und wenn wir jetzt wissen, dass die wenigen Figuren, die sehr lange dabei sind, die ein unfassbares Following haben, was Fans angeht, dass die alle safe sind, dann macht es noch blöder. Nicht, dass ich sehen will, wie meine Lieblingsfiguren sterben, aber es heißt The Walking Dead. Ich möchte zumindest die Erlaubnis haben, Angst, um sie zu haben.
Naja, oder das wäre dann halt wirklich der Punkt, wo du dann mit Rick und Michonne halt anfängst zu teasern.
Ja.
So, um einfach irgendwie wirklich zu sagen so, ja, okay, wir wissen alle um die Spin-offs Bescheid, und aber es gibt ja noch so das große eine Mysterium da draußen. So, was ist mit diesen beiden?
Ja. Ne?
Und das, glaube ich, wäre dann eher auch noch so der Faktor gewesen, wo du die Leute auch nochmal davon überzeugen kannst, so selbst wenn sie vielleicht Staffel 9 und Staffel 10 nicht mehr gesehen haben, dass sie jetzt auf jeden Fall irgendwie einschalten, einfach um zu sehen, so was passiert jetzt. Und ich meine, du kannst ja die Serien, wo irgendjemand ausgestiegen ist, wirklich, da kannst du ja sehen, wie so die Qualität einfach irgendwie so ein bisschen flöten geht. Ich habe es jetzt gerade, weil ich jetzt gerade aktuell The Office gucke und wenn dann halt hier Steve Carell.
Achtung, Michael, Spoiler für The Office Staffel 8?
7
war das schon. Oh Gott.
Dann halt die Serie verlässt so. Ich habe jetzt nur die ersten paar Episoden danach, nach seinem Ausstieg gesehen, so, aber selbst da merkst du schon so, es fehlt halt so ein essentieller Teil. Es ist zwar immer noch unterhaltsam, ich gucke es immer noch gerne, aber
Damit spielt die Serie aber dann auch in späteren Staffeln sehr schön, dass sie einfach immer versuchen, einen neuen Chef zu finden.
Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, ich meine, wir haben es ja auch bei Akte X gesehen oder sonst wo, ne? Und das ist hier jetzt einfach, und du hast ja die Möglichkeit wirklich zu sagen, ja, Rick Grimes ist noch da draußen, Michonne ist noch da draußen. Mach da ein bisschen mehr draus, um das einfach noch mal so ein bisschen aufzuwerten.
Ja, und ich finde, es zieht halt auch einfach nicht mehr zu teasern.
Aber, da hattest du ein schönes Video mal zu gemacht. Die nerven die ganzen Rick-Teaser und ja, die Show-Teaser.
Also ich finde, sie hätten, wenn ich so drüber nachdenke, Rick ist ausgeschieden vor 3 Jahren.
2018.
Vor 3 Jahren. Vor 4. 4 Jahren, meine Güte.
Wir haben 2022.
Meine Güte, siehst du mal, wie lange es schon ist. Ist ja ausgeschieden. Und die haben kurz danach so ein Mini-Teaser damals veröffentlicht auf der Comic-Con, wo du einen Hubschrauber siehst. Wo
im
steht,
Kino.
Ja, wo steht Rick Grimes will return.
In Cinemas.
Ja. Und ich so, krass? Wow. Und das ist 4 Jahre her und wir haben seitdem nichts bekommen. Und irgendwann, ich würde Rick so gerne wiedersehen, aber irgendwann ist mir scheißegal. Hättet ihr ihn umbringen sollen. Und Michonne das Gleiche. Weil Michonne als es zu ihrer Folge kam und sie ausgestiegen ist, dachte ich mir, wow, das ist eine starke Michonne-Folge. Gleichzeitig haben wir jetzt endlich den ersten richtigen Brotkrümel in diese Richtung. Und das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her. Nee, so funktioniert das nicht. Ich glaube, da verwechselt AMC's The Walking Dead sich mal ganz krass mit dem Marvel Cinematic Universe. Da kannst du Thanos in jedem Film irgendwie hinten mal winken zeigen oder wie er in einem Stuhl sitzt und so weiter und irgendwann sagt, fine, I'll do it myself und ihn dann bringen, weil du hast ja noch so viele Projekte und Marvel ist auch nicht immer das Gleiche. Also, ja, es ist auch irgendwo schon, aber Guardians of the Galaxy ist nicht Captain America the Winter Soldier. Und das ist ein großes, großes, großes Problem, weil
diese Franchisierung, nenne ich sie jetzt mal.
Ja, ja.
Also bei Marvel hast du schon, das ist, die Formel ist immer so gleich, aber das siehst du auch sehr schön bei den Serien, die haben immer noch so andere Genres, die sie bedienen. Du hast dann WandaVision, die ein Sitcom-Genre ist und dann hast du eine Buddy-Action-Komödie, Weihnachts-Action-Komödie hier und einfach so verschiedene Genres, mit denen sie sich ausprobieren. Oder Miss Marvel, wenn es jetzt eine Teenie-Serie sogar gibt von Marvel. Aber bei The Walking Dead ist das einfach, diese Zombie-Apokalypse gibt nicht so viel her. Da gibt es Spielereien mit Genres schon in The Walking Dead oder in Fear the Walking Dead. Die haben sich schon so viel ausgetobt mit verschiedenen Genres.
Gerade bei 4. Folgen.
Gerade bei 4, dass ich da nicht so wirklich den Sinn sehe, dass es einfach so eine endlose Geschichte ist mit anderen Kapiteln. Weil es ist im Prinzip immer das Gleiche. Menschen müssen überleben. So.
Naja, und da sind wir doch bei meinem Lieblingsthema. Was zur Hölle war denn bitte The Walking Dead World Beyond?
So, scheiße.
Zwei Staffeln hatten wir da jetzt in so ein bisschen so Teenies in der Apokalypse.
Sie haben Monopoly gespielt.
Ja, aber wo ich mir auch denke, so, wozu brauche ich das? Also, was hat mir diese Serie jetzt gemacht? Außer, dass wir halt in Staffel 2 im Finale eine Post-Credit-Scene haben, die zumindest mal gesagt hat, ja, okay, das ist die Origin-Story für die Zombies. Sie kommen irgendwo aus einem Labor in Frankreich, haben sich dann in der ganzen Welt verbreitet, womit wir zumindest dann so halb diese Bestätigung haben, weil das war ja auch immer so, oh, ist das ist wirklich auf der ganzen Welt, so, ne? Aber ansonsten, das Mysterium CRM wurde nicht irgendwie groß weiter ausgebaut. Die Zombies wurden jetzt nicht stark weiter ausgebaut. Und dann denke ich mir auch so, ich bin ja auch so jemand, Fear the Walking Dead, ich bin halt leider irgendwann einfach ausgestiegen, weil ich mir gesagt habe, so, nee, ja, so okay, so was ihr beide schon gesagt habt, so, das ist halt Zombie-Apokalypse, du kannst es nicht irgendwie groß neu umändern. Und wenn ich mir sowas angucke, wie jetzt hier Tales of the Walking Dead, was jetzt auch so seinen ersten Teaser bekommen hat, wo ich mir denke, allein die Tatsache, dass ich Samantha Morton, und ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne, aber wenn ich sie da schon wieder als Alpha in diesem kleinen Teaser sehe, wo ich mir denke,
warum?
Ihr habt doch jetzt über Alpha nun wirklich alles erzählt, was ihr erzählen konntet. Und
das sah auch nicht spannend aus, weil sie hatte lange Haare da noch und das heißt, das muss lange vor ihrer Zeit, bevor sie Beta kennengelernt hat,
gewesen sein. Wer will das sehen? Also, es gibt nicht so viel her. Und das Spannende ist, wir haben ja, wie gesagt, damals, wir waren alle überrascht, wie positiv bestimmt wir waren mit dem Abschied von Rick Grimes, dass die Tür noch offen gelassen wurde und dass wir ihn trotzdem für den Rest von Season 9 damals nicht wirklich vermisst haben, weil die Drehbücher so stark waren, das Storytelling so stark waren, der Rest des Ensembles in den Vordergrund gerückt wurde. Ich merke, dass die Staffel nicht so gut ist, weil ich jetzt nur noch Rick sehen will. Ja. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich will jetzt Rick sehen und es reicht, weil ihr könnt es nicht ewig teasern. Ihr hattet nicht den Mut, ihn zu töten. Ihr hattet nicht den Mut, Michonne zu töten. Beide leben. Die Schauspieler hätten auch beide sagen können, das war's endgültig für mich. Andrew Lincoln sagt, Walking Dead, ciao. Dann Nagoria sagt, Walking Dead, ciao. Und dann ist es so, es tut weh, wenn die sterben, aber dann haben wir zumindest ein Ende für die beiden Figuren. Hatten wir auch für andere auch, wo es wehgetan haben. Aber nein, die sind draußen, dann holt man Virgil zurück, dann macht der Mund nicht auf. Judith weiß, dass Michonne nach ihrem Papa sucht, sagt Daryl nichts. Und es ist auch schon wieder 2 Jahre her, seitdem sie nichts gesagt hat. Und das geht mir dann gehörig auf den Keks. Und wenn wir dann jetzt im Trailer für Part 3 Daryl sehen mit dem Revolver von Rick in der Hand. Komm schon, Mann. Komm schon.
Aber das ist halt auch wirklich so ein großes Problem, gut, dass du ansprichst. Was mir aufgefallen ist, ohne jetzt direkt über die Staffel selbst zu sprechen, aber es ist einfach das Franchise, ist so das größte Problem an der finalen Staffel. Einfach, das ist so eine Ungewissheit. Wann es gibt scheinbar keinen Plan wirklich für dieses Franchise. Es werden irgendwelche Serien angekündigt, aber die wissen auch nicht so ganz, was sie damit machen wollen. World Beyond war auch groß angekündigt und dann wusste man auch nicht, was das sollte am Ende. Wir hatten die Rick-Filme, das ist so eine Ungewissheit. Wir wissen gar nicht, ob die überhaupt noch stattfinden. Dann haben wir dieses Carol-Daryl-Spin-Off. Wir wissen auch nicht, ob das überhaupt noch stattfindet, ob es überhaupt jemand existiert hat. Gerade vor letzte Woche bei Twitter und Reddit überall die Gerüchteküche brodelt schon, dass das mittlerweile auch nur noch ein Daryl-Spin-Off ist, weil Melissa McBride anscheinend auch keinen Bock mehr hat nach 2 Jahren jetzt darauf. Also man weiß einfach gar nichts. Da wurde ja nicht mal ein Titel veröffentlicht. Wir wissen ja nicht mal, wie das heißt.
Maggie und Negan haben ja wenigstens einen Titel und sogar schon ein schlechtes Poster bekommen. Aber das ist halt auch, und dann finde ich halt auch die Fans immer so lustig, das kriegen wir auch dann immer so unter unseren Videos oder im Livestream mit, so wenn die sagen so, oh, und was ist, wenn das genau, weil Robert Kirkman hat ja damals bei den Comics auch gesagt, ja, ich habe noch ganz viel Stoff so, und dann irgendwie so 2 Ausgaben später war auf einmal alles vorbei und tschüss, ciao, auf Wiedersehen, The Walking Dead.
War ein großer Shitstorm damals, weil die ganzen Händler in den USA schon Comics vorbestellt hatten, die es gar nicht gab. Ja.
Und hier finde ich es jetzt halt auch lustig, so wie viele sich so versuchen, da ranzuklammern, so nach dem Motto, diese ganzen Spin-offs sind alle nur so Bullshit, wo ich mir aber auch denke,
Das sind reelle Ideen, aber die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen.
Da kriege ich solche Star-Wars-Flashbacks, das glaubst du gar nicht. Da kriege ich Star-Wars-Flashbacks, als mir alle gesagt haben. Weil ich war ja damals, nach Episode 8 habe ich gesagt, diese Trilogie hat keinen Plan. Und dann, als Episode 9 kam, haben alle gesagt, okay, diese Trilogie hat keinen Plan. Und ich wusste, dass das Episode 9 erneut wieder Episode 8 widersprechen wird. Und so ähnlich fühle ich mich jetzt hier, weil die kündigen was an, sagen, das ist wichtig für das und das. Die haben auch gesagt, dass World Beyond krass wichtig sein wird für Rick Grimes. War es nicht. World Beyond ist für mich der Inbegriff, das ist keine Serie des Content. Das ist keine Serie, das ist einfach nur, es existiert.
Ja, aber das Krasse bei World Beyond zum Beispiel ist ja, selbst wenn du dir das Finale anguckst, da sind ja auch nochmal 1000 Fragen irgendwie offen, weil dieser Silas ist jetzt auf einmal irgendwie Soldat beim CRM, die hier Hope forscht mit ihrem Vater dann jetzt irgendwie an eine Heilung, während Iris irgendwie mit den anderen Leuten irgendwie
unterwegs. Wäre das nicht schön, wenn am Ende der Serie einfach Eugene auf Hope trifft und sie sagt, ich habe eine Heilung gefunden, und er sagt, verarsch mich doch nicht.
Ja, du, na und
geh weg und schickt sie wieder weg, weil er sagt, ich habe damit schon mal Leute verarscht.
Genau. Und ich frage mich halt auch, okay, gibt's denn jetzt noch irgendwie das krasse Crossover-Event mit Figuren aus Fear the Walking Dead, The Walking Dead und World Beyond, oder wie soll das alles funktionieren so? Und da denke ich mir halt wirklich, kündigt erstmal gar nichts an, macht erstmal die Staffel, weil dann würden wir uns jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen davor fürchten, so, oh Gott, könnte Daryl noch sterben, könnte Maggie noch sterben, was ist mit Negan, was ist mit Carol und so. Anstatt, dass wir jetzt irgendwie gefühlt immer noch so da sitzen und ja, so.
Wir warten jetzt ja eigentlich nur jede einzelne Episode darauf, dass es ein Setup ist für ein weiteres Projekt. oder dass Rick Grimes zurückkommt.
Ja, genau.
Und
das hat die nicht verdient.
Die Serie nicht verdient. Und das macht dann einen Kevin Feige doch besser. So, obwohl es mich auch häufig aufregt, dass ein paar der Marvel-Filme sich eigentlich nur anfühlen wie Trailer für den nächsten. Und ich den nur gucke, wenn ich eine Post-Credit-Scene sehe, die mir verspricht, dass der nächste Film besser ist als das, was ich gerade gesehen habe. Das regt mich auch auf. Aber das macht einen Kevin Feige einfach besser. Walking Dead ist dafür einfach nicht geeignet. Und müssen wir jetzt Jadis noch mal wiedersehen? Ist sie jetzt doch super böse? Ist mir scheißegal. So, Ich will
vor allem, wir haben ja jetzt auch in der finalen Staffel, nach 12 Jahren, nach 11 Staffeln, dieses Commonwealth als für die so Endgame für die Charaktere scheinbar. Aber wir wissen, es gibt ja noch eine viel größere Community da draußen, ja. Das CRM. Und das ist einfach so belanglos dann auch am Ende.
Ja, und ich habe auch hier auch, weil Yves gerade Star Wars angesprochen hat, ich habe so das Gefühl, die ganzen Fantheorien sind alle wesentlich spannender und bauen ein wesentlich strukturierteres Bild auf als das, was die Serie hier jetzt tatsächlich hat. So, wenn man halt wirklich mal so guckt, wie man vermutet, war, wie hängen CRM und Commonwealth voll, irgendwie miteinander voll zusammen, was könnte das mit für Rick bedeuten, was ist noch diese komische Cowboy-Community, der sich Michonne da angeschlossen hat, kann das irgendwie noch mit Fear the Walking Dead zusammenhängen, ich meine, da ist ja jetzt mal einfach mal eine fucking Atombombe in die Luft gegangen, so, also wie funktioniert das alles? Also sie wollen irgendwie dieses große Universum aufbauen, aber es fühlt sich halt immer noch an, als wenn das alles losgelöste Ereignisse voneinander sind.
Aber da habe ich generell, das ist, glaube ich, ein generelles Problem, gerade in der Welt der Unterhaltung. Ich habe das Gefühl,
dass wir werden immer größer.
Nein, ich hab das Gefühl, dass sehr viele kreative Köpfe ein großes Bild im Kopf haben, aber sich gar keine Gedanken machen, wie das so in einen Gesamtkontext reinpasst. Wie zum Beispiel, wäre es nicht cool, wenn wir eine Show hätten, in der Boba Fett ein Mafia-Boss ist? Und dann sagen sie, ja, aber machen wir eigentlich was ganz anderes. Und die Fans haben sich schon Besseres überlegt, als das, was wir dann kriegen. Oder wir sehen halt einen Hubschrauber von einer ominösen, seltsamen Organisation in der Zombie-Apokalypse. Wie cool ist das denn bitte? Aber was bedeuten die eigentlich? Ja, keine Ahnung, die Fans werden sich ja schon Gedanken machen. Wir dachten an Hubschrauber. So. Und so kommt mir das gerade vor. Und du darfst, und wenn es der Fall ist, dann zeigt das zumindest nicht. Also geht nicht zu der Comic-Con und sagt, wir dachten, es ist ein cooler Tease und dann mal gucken, was draus wird. Ne? So, das geht doch nicht.
Wie du vorhin schon gesagt hast, das ist nicht Kevin Feige. Bei Marvel weiß man wenigstens, wenn neue Projekte angekündigt werden, da gibt es ja auch manchmal einmal im Jahr, werden plötzlich so 15 neue Serien für die nächsten 13 Jahrzehnte angekündigt. Mhm. Da weiß aber auch, die kommen. Definitiv.
Ja.
Die sind so schon weit in der Entwicklung. Und Star Wars zum Beispiel hat so viele Projekte angekündigt, da weißt du gar nicht, ob die jeweils kommen. Wird jemals diese Lando-Serie kommen? Wir wissen es nicht. Und das Gleiche ist auch bei The Walking Dead. Die haben hatten diese Rick-Filme angekündigt, ohne überhaupt zu wissen, ob sie die wirklich auch umsetzen können.
Ja.
Da gab es ja noch nicht mal ein Drehbuch.
Ja, das ist halt dieses Problem einfach auch so früher hat man ja immer gesagt, irgendwie Schluss machen, wenn es am schönsten ist. Mm. Und jetzt wird halt alles ausgeschlachtet bis zum Letzten, wo ich mir wirklich denke, so macht erstmal eine Sache richtig gut und dann könnt ihr immer noch gucken, ob ihr danach denn nochmal zu diesem Franchise zurückkehrt, zu diesem Namen zurückkehrt, weil, wie gesagt, World Beyond hat es ja gezeigt, so, das hat irgendwie kein Schwein interessiert, das hat kein Schwein geguckt.
Das einzige Video dazu, das auf Moviepilot gut lief, war, als ich auf diese Serie eingeprügelt habe.
Ja, und das einzige Video, was auf Filmstadt gut lief, ist, als ich über die Post-Credit-Scene in der Staffel 2 Finale gesprochen habe. So,
und, ne? Und wo wir verpasst haben, die eine Post-Credit-Scene zu gucken, stimmt, weil wir haben es nicht ausgehalten. Es war immer am gleichen Tag World Beyond und Mando. Das war Kontrastprogramm. Auf Mando haben wir uns gefreut, durch World Beyond haben wir uns gequält. Und immer als es zu Ende war, haben wir direkt, bam, Prime ausgemacht, gesagt, oh, genug davon. Und dann kriegen wir lauter Nachrichten, habt ihr die Post-Credit-Scene gesehen? Und wir, es gab eine Post-Credit-Scene, sorry. Also noch eine Sekunde länger das gucken, nein, danke.
Und aber wo du sagst, diese Post-Credit-Scene, das wäre ein Moment gewesen, den die letzte Staffel Walking Dead eigentlich verdient hätte. Dass sie nochmal so einen Charakter vom Anfang der Serie, das war Dr. Jenner, zurückbringt. Mm. Das wäre so ein Moment, den hätte ich so in der finalen Staffel, wo die Serie nochmal so einen Bogen versucht zu schließen zum Anfang. Oh, jetzt gibt's neue Zombies.
Ja. Das machen ja eigentlich die besten Serien und Filmreihen. Sie kehren irgendwie zurück zum Anfang, damit so ein Zirkelschluss geht. Mhm. Irgendwas, aber
wie gesagt, ich bin echt wahnsinnig gespannt, ob diese ganze Kiste mit neue Zombies und so, ob das noch jemals irgendwo eine Rolle spielt.
Es sah cool aus und genau das war der Gedanke.
Ja.
So, wäre das nicht cool, wenn man das irgendwie sieht?
So nach dem Motto, wir müssen unsere Serie hier aufwerten mit einer coolen Post-Credit.
Member Gender?
Ja, genau.
Member Gender?
Ja.
Ich würde sagen, damit kommen wir zu unserem Ausblick auf Teil 3, wenn wir gerade schon dabei sind, sagen, ob das noch passiert, würde ich sagen, ich gebe hier einfach mal eine Spoilerwarnung für alle, die jetzt gar nichts wissen wollen, was eventuell passiert, gar nicht wissen wollen, was im Teaser schon zu sehen war über die nächsten Folgen. Habt ihr jetzt genug gehört? Sonst könnt ihr weiter uns lauschen. Wir gehen hier ganz hart auf Spoiler. Wir sagen auch, wer am Ende stirbt. Nein, sagen wir nicht. Aber
wir geben unsere Tipps ab.
Genau. Offene Fragen. Es sind so viele offene Fragen. Was fällt euch als erstes ein? Außer ob wir Rick sehen werden. Das ist, glaube ich, so die drängendste Frage.
Also ich glaube, wir haben Rick, wir haben Michonne, wir haben CRM, wir haben diese Cowboy-Truppe, wir haben die Frage, wie die unterschiedlichen Spin-Offs ihr Setup kriegen. Wir haben die Frage, wie das mit dem Commonwealth zu Ende geht, wie es gleichzeitig ein befriedigendes Ende für die eigene Serie gibt. Wer noch sterben wird, Spoiler-Alarm, es sind keine der wichtigsten vier Hauptfiguren. So, und ja, das sind so meine Fragen, die ich gerade im Kopf habe. Und werden wir trotz allem, selbst wenn es in diesem Universum noch 10 Jahre weitergeht, okay, werden wir das Gefühl haben, dass dieses Buch zu Ende ist? Mhm. Weil das ist was mich sonst richtig pissig machen würde. Weil selbst Avengers Endgame, finde ich, hat so einen Abschluss, dass man danach sagen kann, ich muss nie wieder einen Marvel-Film gucken oder eine Serie. Ich finde, die haben echt einen schönen Abschluss gefunden damals, wo du sagen kannst, Buch ist zu. Es gibt keine Post-Credit-Scene. Man hört dieses Hämmern von Tony und das ist es. Fertig. Finde ich ehrlich gesagt ein schönes Ende. Wenn es das nicht gibt für The Walking Dead.
Und selbst die Comics haben geendet, damit das ein Buch zugemacht wird.
Ja, genau. Also wenn The Walking Dead nicht endet, wie eine vernünftige Serie nun mal endet, das würde ich der Show so übel nehmen. Und ich würde sagen, und ich war einer von denen, ich war ein Trooper. Ich bin am Ball geblieben. Ich habe mich absolut durch all die Kritiken, so du guckst diese Scheiße immer noch und du sprichst darüber immer noch auf Moviepilot, warum machst du das, bla bla bla. Ich wäre so sauer, wenn es da kein vernünftiges Ende gäbe, das sich anfühlt wie ein eigenständiges Ende.
Da kann ich ja fast schon desillusionieren, weil ich hatte ein Interview mit Angela Kang vor dem Start dieser jetzigen 8 Folgen und da hatte ich sie auch dazu gefragt, ob es dieses Ende sich dann wirklich final anfühlt und dazu hat sie gesagt, kann ich einmal zitieren: Wenn man in so einem Serienuniversum arbeitet, schließt man eine Tür und öffnet eine andere. Das ist eine interessante kreative Herausforderung. Ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen haben. Aber allein schon der Satz, da werden Türen geöffnet am Ende. Weißt du?
Ja, Rick kommt mit dem Infinity Gauntlet.
Naja, aber das scheint ja wirklich irgendwie so ein bisschen auch in die Richtung zu gehen. Wenn Rick Grimes kommt, dann kommt er vielleicht wirklich in der letzten Folge. Und
sie machen 2.5 Men. Ne?
Und so nach dem Motto, und dann wird nochmal offenbart, ja, die Filme gibt's doch noch und wir haben die schon fleißig gedreht. Und das ist halt das Problem. Und vor allem, ich meine, Yves hat jetzt ja schon eigentlich alle Fragen angesprochen, so, aber gerade wenn ich mir jetzt angucke, wo wir am Ende von Teil 2 stehen, ist der Hauptfokus eigentlich diese ganze Commonwealth-Geschichte und wie wir jetzt irgendwie versuchen müssen, unsere alten Communities wieder zurückzubekommen. Pamela Milton wurde jetzt gerade groß als Lügnerin beschimpft und das wird dann natürlich, das sieht man ja auch schon ein bisschen in diesem kleinen Teaser, das ruft jetzt größeren Widerstand hervor und die Leute rebellieren und keine Ahnung was, aber das ist halt so dieser Punkt, wo ich mir denke, ja, wenn das jetzt einfach nur eine normale Season wäre, dann kriege ich jetzt halt den Kampf im Commonwealth und am Ende haben wir Hilltop, Oceanside und Alexandria wieder zurück. So, aber da alle Fragen, die Eve gefragt hat, sind ja dann trotzdem immer noch offen. Was zur Hölle bedeutet jetzt nun das CRM, dem ihr eine ganze eigene Serie irgendwie gewidmet hat, die in Fear the Walking Dead auftauchen, in The Walking Dead auftauchen und wie gesagt, das größte Ding ist halt immer noch, Rick Grimes muss einfach zurückkommen und ich meine, gut, die Tatsache, dass sie in diesem Teaser halt Daryl zeigen, wie er den Revolver von Rick in der Hand hält, deutet ja schon darauf hin, so okay, jetzt müssen wir ja doch mal langsam ein bisschen offensiver darauf.
Ich glaube, es ist einfach nur so eine Symbolik, dass er jetzt quasi das Erbe von Rick Grimes fortführt und diesen Revolver nimmt.
Aber ich sage euch ganz ehrlich, also wenn Rick Grimes in diesen letzten 8 Episoden nicht auftaucht, ich glaube, dann steigen die Leute den richtig aufs Dach.
Ja.
Und dann, also weil dann ist wirklich, also ich sag's mal kontrovers, ich glaube, wenn Michonne nicht wiederkommt, das können vielleicht die einen oder anderen noch verschmerzen. Wäre auch scheiße, aber wenn Rick jetzt wirklich überhaupt nicht kommt und sie dann wirklich irgendwie nur am Ende irgendwie im Finale von Teil 3 irgendwie...
Zeigen sie nochmal einen Stiefel.
Na, oder wenn im Finale von Teil 3 dann irgendwie Judith zu Daryl geht, ach du übrigens, ja, Papa ist noch da draußen und Mama auch. Und dass das denn quasi der Startschuss ist für das Daryl Carroll Spin-off, so nach dem Motto, Daryl geht jetzt. So, sorry, dann brennt das Internet.
Das ist generell auch nicht gut geschrieben, muss ich sagen. So sehr ich die Episode gut fand, in der Michonne die Serie verlassen hat, ich fand die super, gerade mit diesem Was wäre wenn und so weiter. Das war ganz gut, dass Rick Michonne erschießt, war echt heftig. Dass sie jetzt schon so lange weg ist und Carol und Daryl dich fragen, sag mal, wo ist er eigentlich? Ja. So, weil sie ist ja weggegangen, um Virgil zu helfen. Der ist aber gerade bei unseren Leuten. Wieso? Ich meine, bei Rick gehen die ja davon aus, dass er tot ist. Deswegen, dass sie da keine Fragen stellen, okay. Aber Michonne, dachten die, dass sie jetzt auch mal Bock hat zu wandern und fertig? So, das ergibt keinen Sinn. Ein Daryl wäre schon 20.000 Mal auf der Suche nach ihr gewesen. Oder hätte sie auch angefunkt? Sie hatte ja ein Walkie-Talkie. Das ist scheiße geschrieben, sorry. Ja.
Vor allem, dass Judith es ja weiß.
Ja.
Was sie unterwegs. Ich habe nur so ein paar kleine Sachen, die ich jetzt noch aufgeschrieben habe, an offenen Fragen. Zum Beispiel einmal, was mit Lance Geheimprojekt? Das ist nämlich auch, dass er einmal diese Wagenladung, die da überfallen wurde, dass sie ja für irgendein Geheimprojekt, irgendwie für That Other Thing, sagt er im Original.
CRM.
Ja, CRM. Am Ende wird es irgendwie das
am
ja
Ende
eben
fliegt ein Hubschrauber.
Du vielleicht.
Na, das Ding, das ist ja aber eben eine Vermutung, weil ich meine, sorry, CRM, Hubschrauber ohne Ende. Wenn wir jetzt sagen, Commonwealth, es sind 50.000 Leute, natürlich wird das CRM irgendwann mal mitgekriegt haben, oh, guck mal, da ist eine ganze Community. Also ich tippe entweder darauf, dass Pamela Milton eine Verbindung zum CRM hat oder halt Lance Hornsby irgendwie eine Verbindung zu denen hat. Einfach, du musst das irgendwie bringen, um diese Gruppe dann nochmal in irgendeiner Form aufzubauen. Das
ist so eine riesige antagonistische Kraft, dieses CRM.
Ja.
Das kannst du gar nicht mehr in diesen acht Folgen
auflösen. Ja, und deswegen wirkt das, wie du gesagt hast, wirkt das Commonwealth eher belanglos im Vergleich dagegen. Weil die Frage für die finale Season darf nicht sein, schafft es unsere Gruppe wirklich, das Commonwealth zu besiegen? Sorry, dann ist, ich kann es nicht fast nicht sagen, dann wäre das Ende von Staffel 8 ein würdigeres Serienfinale gewesen, wo wir danach nochmal Rick sehen, wie er den Brief an Carl schreibt und damit abschließen kann und sagt, wir bauen jetzt eine bessere Welt auf, wo wir die Saviors besiegt haben. Das wäre ein besserer Abschluss gewesen, als wir führen die jetzt nochmal ein und das muss der Kampf sein. Gleichzeitig gibt es ja auch im Commonwealth diese Listen mit verschwundenen Menschen. Menschen verschwinden häufig, wenn sie vom Hubschrauber geklaut werden. Also vielleicht gibt es da eine Brücke, vielleicht? Ich meine,
ja, ich glaube, streicht das vielleicht. Wir werden sich irgendeine Brücke schaffen müssen.
Das wäre ja irgendwie wünschenswert, wenn es nicht komplett ignoriert wird. So, ja.
Ich habe auch eine kleine Frage, die möchte ich zumindest mal erwähnt haben.
Bitte.
Damit wir mal über ihn gesprochen haben. Wo ist Luke?
Ah, der ist fantastische Tierwesen macht.
Ja, genau.
Er hat er nicht nur, er hat auch The Offer. Das ist diese Making of the Pate-Serie, wo
sie
den Pate drehen.
Na, siehst du, er hatte halt dann doch wichtigere Projekte als The Walking Dead.
So. Er hat sein eigenes Spin-off, wo er rumrennt und Musik macht und Zombies ihm hinterherjagen.
Hier kann ich ja einen Spoiler reinwerfen. Er wird auf jeden Fall in der vorletzten Folge wieder auftauchen. Da gibt es schon Set-Fotos. Also er kommt auf jeden Fall zurück. Genau, dann können wir mal so unsere Theorien oder auch Leaks irgendwie so ein bisschen schon mal sprechen, was jetzt noch so bekannt ist, was es gibt. Also was stellen wir uns unter dieser finalen Staffel vor? Da gibt es schon leider auch ein paar Set-Fotos, dass man weiß, das wird nicht so schnell alles eskalieren. Also wir wissen jetzt, Alexandria und Hilltop wurden jetzt so vom Commonwealth übernommen. Da gibt es jetzt auch schon so einige Setbilder, dass das eigentlich Strafkolonien werden. Mhm. Dass dort diese ganzen Leute, die sich dem Widerstand anschließen, hineinversetzt werden, eingesperrt werden. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das würde natürlich alles darauf hinauslaufen, dass die Charaktere sich alle am Ende zusammenschließen und dann nochmal vereint gegen irgendwas kämpfen. Entweder gegen das Commonwealth oder nochmal vielleicht eine letzte große Horde. Vielleicht rennt die ja auch mal, das wäre auch mal schön.
World War Z-Style.
Oh Gott. Aber ja, also es ist halt einfach irgendwie blöd, so wie das jetzt alles gerade so abläuft, weil wir haben es jetzt häufig genug gesagt, es fühlt sich halt nicht final an, sondern einfach nur wie, wenn man mir jetzt sagen würde, ja, aber es kommt ja noch eine 12. Staffel, dann könnte man das hier irgendwie so abtun, aber es sind halt einfach viel zu viele offene Fragen, die wahrscheinlich nicht wirklich alle befriedigend beantwortet werden.
Absolut nicht, nein.
Nicht, dann können wir einfach mal freidrehen. Was sind denn so eure Wünsche, eure Hoffnung, wie diese Serie endet?
Ich hätte mir tatsächlich ein großes Crossover-Event gewünscht, wenn es gegeben hätte. Ich hätte auch sehr gerne noch mal Rick und Morgan zusammen gesehen.
Zumal Morgan so oft in Fear the Walking Dead gesagt hat, Rick, ich möchte zurück nach Virginia irgendwann.
Und ich vermisse Rick und bla und Rick ist zu Hause. Deswegen, das hätte ich sehr gerne gesehen. Und die beiden hatten doch immer eine Wahnsinnschemie. Rick muss zurückkommen, da gebe ich Sebastian recht. Also, wenn der nicht kommt, dann Fans können sauer sein. Fans waren sauer, als Boba Fett eine Lusche war. Fans werden hier sauer sein, wenn sie so lange am Ball geblieben sind und sie nicht noch einmal Rick Grimes sehen. Das wäre echt kacke.
Ja, aber nicht nur ihn einmal sehen, sondern auch gut sehen. Also wie gesagt, wenn er einfach nur im Finale einmal kurz auftaucht und so, hallo, ich bin wieder da.
Das wäre so gut, wenn er genau das machen würde.
Dann
nachdem alle tot sind,
ja, genau,
taucht auf. We got stuff, thanks.
Obwohl, das könnte ich mir tatsächlich sogar realistisch vorstellen, weil so wie das CRM aufgebaut ist, wissen wir, sobald er sagen würde, dass er die kennt, sind die in Gefahr. Das hatten wir auch in World Beyond schon, dass die gar nicht, der dürfte gar nicht sagen, dass das seine Leute sind. Deswegen wäre das schon eher so eine kurze Stippvisite.
Es gibt tatsächlich so einen geilen Fan-Edit, das ist ziemlich cool. Und zwar die Szene, wo wir davor drüber gesprochen haben, wo Maggie da ihr Massaker hat und es diesen Mexican Standoff gab zwischen ihr und Leah und so weiter und Gabriel auf einmal der Scharfschütze ist und sagt, the name is Gabriel, es wurde so zusammengeschnitten, dass jemandem ins Bein geschossen wird und dann sieht man Rick mit einem Scharfschützengewehr und sagt, Rick Grimes. Das wäre ziemlich cool gewesen, wenn er so zurückgekommen wäre, aber
so als Deus Ex Machina kommt er mit seiner Armee dann?
Ich hab's bei mir verglichen mit in einem meiner Gandalf? Videos mit Gandalf, ja. Der Helms Klamm da dann plötzlich oben am Horizont erscheint auf seinem Schimmel und es leuchtet und alles. Und
es gibt eh keinen krasseren Deus Ex Machina Moment in The Walking Dead, der Shiva toppen will. Ein Tiger, der unterscheiden kann, wer böse ist und wer nicht böse ist. Das werde ich nie vergessen im Staffel 7 Finale, wo er da angegriffen hat. Und er ist auch nur auf Saviors gesprungen und hat die anderen in Ruhe gelassen, weil so ein Tiger weiß das halt. Ja. Du bist Savior. Und deswegen würde mich das gar nicht stören. Es gibt bei Walking Dead ständig Deus Ex Machina Momente, aber Walking Dead war eh nie so logisch, sondern war eher emotional. Und wenn sie das richtig machen und Michonne und Rick auf einmal Hand in Hand da werden, was weiß ich, wir sehen auf einmal nur so einen Colt und dann sehen wir ihr Schwert und würde ich cool finden.
Ja, also tatsächlich, auch wenn ich ja Fear the Walking Dead schon länger nicht mehr gucke, so irgendwie so ein Crossover-Event, wenn man zumindest schon wirklich so ein großes Universum aufbaut, hätte ich schon cool gefunden. Ich meine, hier die ganzen CW-DC-Serien, die haben es ja alle irgendwie vorgemacht, wie man sowas groß aufbauen kann und keine Ahnung was. Und ich finde es halt auch schon lustig, dass jetzt schon wieder die ersten Leute, ja, das Finale wird 2 Stunden lang und so. Das ist ja dieses ganze Wunschdenken von den Marvel-Serien. So, oh, und das sind nur so wenig Folgen, aber die letzten 2 sind 3 Stunden Filme und keine Ahnung was. Ja, ich hoffe einfach wirklich nur, dass es in irgendeiner Form so einen Abschluss gibt, auch wenn Angela King sagt, dass sie gleichzeitig irgendwo eine andere Tür öffnet. Aber diese eine Tür hier sollten sie ordentlich zuschließen und dann halt auch wirklich den Schlüssel wegschmeißen und sagen, hier gehen wir jetzt nicht mehr durch, weil
ich frage mich, ob wir das CGI-Reh noch mal sehen aus Staffel 7.
Das taucht garantiert.
Das ist der große Überraschungs-Cameo. Ja,
das ist einfach aus.
Auf dem kommt Rick Grimes angeritten.
Das kam einfach direkt aus Age of Empires 2. Ja. Also, wow, ich werde es nie vergessen.
Aber auf unsere Wünsche können sie jetzt gar nicht mehr eingehen, weil seitdem, also das Serienfinale ist schon abgedreht, seit 30. März.
Wow.
Von daher, da gab es dann auch, als die letzten 2 Wochen, als da gedreht wurde, gab es halt so viele Setbilder auch. Deswegen weiß man schon so ein bisschen, was passiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, AMC sind jetzt auch Spoiler vollkommen egal. Also das hat man letzte Woche gesehen. Die Hairstylistin, die Hairstylistin, die seit 12 Jahren bei The Walking Dead arbeitet, postet bei Instagram in ihrer Story ein Foto von ihr und Zombielands. So.
Ja. Ist ja halt so scheißegal.
Es ist denen alles kackegal.
Okay, aber ehrlich gesagt, ich weiß, wir sind eh alle davon ausgegangen, dass er stirbt. Deswegen, ich meine, er ist ein Bad Guy.
Naja, aber es ist ja trotzdem, ne? So, und da sind wir wieder beim Marvel-Thema. Wenn irgendwie so ein Tom Holland aus Versehen mal wieder irgendwas so spoilert, da wäre ja die Hölle los. Und hier sagst du mittlerweile so, ja, gut.
Und die haben ja hier auch irgendwie eine der letzten Szenen in einem öffentlichen Park gedreht. So. Und das hat mich so gewurmt, so ist den, sind denen alle Spoiler egal, weil jetzt weiß ich, ich muss mir eigentlich um fast gar keinen mehr irgendwie Sorgen machen, weil die haben gesagt, hier, guck mal, auch in den Nachrichten, hier wird gerade die letzte Szene oder eine der letzten Szenen The Walking Dead und dann einfach alle, also sind fast alle Charaktere da und denkst, Leute.
Aber vielleicht ist ja nur die letzte Szene, die gedreht wird, nicht die letzte laut Sketch, oder?
Nee, die letzte, die gedreht wurde, das war ja der letzte Drehtag. Da haben, hat auch Angela Kang und der Kameramann, die haben das komplett auf Instagram begleitet, was sie gerade drehen mit, oh, und hier wird Daryl Dixon auf seinem Motorrad ein letztes Mal fahren. Übrigens, er ist alleine auf dem Motorrad, also kann sich auch schon denken.
Ja, wie gesagt, das letzte große Geheimnis, was diese Serie wirklich noch hat, ist Rick Grimes.
Und CRM,
und, ja. Naja, aber Rick Grimes ist ja in Verbindung mit dem CRM, so, also deswegen so, es wird wirklich alles daran hängen, wie sie mit diesem ganzen Rick Michonne-Thema in irgendeiner Form umgehen werden. Und damit werden dann auch diese letzten 8 Episoden stehen oder fallen. Und das ist.
Und ich glaube, Comic-Fans können sich schon mal, müssen sich nicht wünschen, dass irgendwie dieses Ende vom Comic verfilmt wird. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Da gab es ja diesen großen Schocktod von Rick Grimes. Ich glaube nicht, dass der vorkommen
wird. Wäre so witzig, wenn er zurückkommt und es dann direkt passiert. Ja. Und es müsste ja davor noch einen anderen Schocktod geben. Also wenn man so die Comics sich anguckt, den Dwight-Tod, wer den kriegt.
Das war der von Lea. Ganz schlecht umgesetzt.
Oh, nee, es müsste ja jemand sein, der.
Das war ja auch nur so ein Sekunden. Er muss sich jetzt schnell entscheiden zwischen Lea oder Maggie. Ja,
aber da war es ja so, dass jemand seine Loyalität gewinnt, also die Loyalität vom Commonwealth gewinnt, indem er jemanden opfert. Und das war der Dwight-Tod. Einfach nur zu sagen, ja, ich kill jetzt einen Bad Guy, aber die Kugel ging auch im Kopf, also ist das Gleiche. Würde ich, oh, das wäre so scheiße.
Ja, leider. Und die Comics enden ja auch mit so einem großen Zeitsprung von 20 Jahren. Ich glaube auch nicht, dass der passiert. Es wird einen Zeitsprung tatsächlich geben. Das hat auch wieder eine Darstellerin gespoilert. Eine Jungdarstellerin, die bei Instagram gesagt hat, guck mal hier, ich spiele die ältere Version von Jerrys Tochter. Da war ich so, okay. Also es wird irgendwie nochmal wahrscheinlich 5 Jahre, 3 Jahre. Also so einen
und dann
kurzen,
kriegt Jerry nochmal seine eigene Serie.
Und er hat 5 Kinder mehr in der Zeit.
Genau. Und das ist dann die Vorgeschichte zu Shazam.
Ja, stimmt.
Obwohl, das finde ich, könnte man auch als Chance nutzen, dass diese Spin-offs, die angekündigt sind, dass die vielleicht in dieser Zeit spielen, die da übersprungen wird am Ende. Das fände ich tatsächlich ganz cool.
Aber das wäre für mich sowas wie der Black Widow-Film.
Ja.
So dieses so, wisst ihr noch, wir haben diese coole Figur und die ist jetzt aber schon.
Aber das ist der einzige Möglichkeit, wo die Serien uns noch irgendwie überraschen oder schocken könnte, wenn sie sagen, 5 Jahre später, guck mal, hier ist das Grab von Carol. So. Und dann wissen wir, es kommt noch eine Serie.
Ja, so. Aber selbst das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann auch so auf so eine blöde Art und Weise irgendwie so, um einfach so, das ist so ein bisschen so Clickbaiting.
Das hat erneut Lost besser gemacht, weil Lost hat ab Ende Staffel 3 Flash-Forwards gehabt. Und das war genial, weil das heißt, wir hatten dann parallel immer die Gegenwart und die Zukunft gesehen. Und diese zwei Zeitstränge sind immer näher aufeinander zugelaufen, dass wir ganz genau wussten, okay, deswegen ist der jetzt so. Und das fand ich saugeil. Deswegen, ich bin großer Fan von Lost Staffel 4. Viele mögen die nicht. Ich finde es eine der besten Seasons, wo man sieht, okay, aber wie kam es dazu, zu diesem schockierenden Flash-Forward?
Und ich wünsche mir einfach so ein Ende wie Six Feet Under. Das ist einfach, wir sehen einfach am Ende Flash-Forwards, wie die alle gestorben sind in den nächsten 10, 20, 30 Jahren.
Ich will ein Ende haben wie Boston Legal. Ich will, dass Daryl und Carol freundschaftlich heiraten und sich eine Zigarre und einen Whisky auf dem Balkon gönnen und dann darüber sprechen, wie doof Teile bei The Walking Dead eigentlich waren.
Dann finde ich, sollen sie es machen wie bei Friends. Sie gehen alle zusammen, machen das Licht aus und
enden nicht alle Sitcoms so, dass am Ende genau, das Licht ausgemacht
wird. Überall wird einfach das Licht ausgemacht und das war's.
Oder sie machen es wie Two and a Half Men und wir sehen am Ende nur den Rücken von Rick Grimes, nicht gespielt von Andrew Lincoln.
Und ein Klavier fällt auf ihn drauf. Ja, genau.
Und dann sagt Angela Kang winning und kriegt auch ein Klavier auf den Kopf.
Oder es endet einfach wie Sopranos.
Ah ja, don't.
Genau.
Dieses Ende, ich finde es geil, ich liebe Sopranos-Ende. Ich finde das Sopranos-Ende super geil. Und ich finde es auch geiler, dass Leute beim Sender angerufen haben, mehrfach und dachten, dass ihr Fernseher kaputt ist oder dass der Empfang einfach weg ist. So geil. Und auch noch, wenn man darauf achtet, direkt bei Don't Stop, schwarz. Geil. Super.
Dann würde ich sagen, kommen wir damit zu unserer Eingangsfrage nochmal zurück, um das alles nochmal auf uns wirken zu lassen. Kann es überhaupt noch ein gutes Ende von The Walking Dead geben? Wir haben jetzt nur noch 8 Folgen.
Wunder gibt es immer wieder.
Ja, aber ich so richtig, ach, so ein bisschen, wie gesagt, da komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin nach wie vor sehr, sehr skeptisch.
Ich auch, ohne Ende sogar.
Und wir haben ja jetzt wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr ausführlich über all die Probleme gesprochen, all die offenen Fragen. Und es sind für mich halt einfach zu viele offene Fragen für nur noch 8 Episoden. Mhm. Es sei denn, jede einzelne Episode ist jetzt auf einmal wirklich 90 Minuten lang. Dann sage ich wieder, ja, okay, gut, dann könnte es irgendwo noch funktionieren, was natürlich nicht passieren wird. Vielleicht ist das Finale 50 Minuten lang oder so. Das Finale
kann ich mir vorstellen, dass es wie so eine Doppelfolge ist, kann ich mir schon vorstellen. Aber selbst dann,
Aber da, wie gesagt, wir haben es ja, es sind einfach so viele Sachen offen und
ich frage mich auch, warum sie so lange warten, dass es erst im Herbst kommt. Das ist ja wie zwischen zwei Staffeln derzeit. Ja.
Ich frage mich am krassesten, dass sie dieses Problem nie hätten haben müssen, okay? Mhm. Bei Game of Thrones war es ein bisschen vorbestimmt, weil als sie gesagt haben, okay, dieses Epos erzählen sie jetzt zu Ende in 6 Episoden, war mein erster Gedanke, viel Glück. Wie Glück, dass sich das nicht, aber hier haben sie gesagt, wir haben 24 Episoden, deswegen ist es sowas von selbst verschuldet.
Bei Game of Thrones. Und Benioff und Weiss waren ja auch einfach dann gierig darauf, zu Netflix rüber zu gehen und zu sagen so, oh, hier machen wir jetzt unsere krassen, großen Megasachen.
Ja, und zu Star Wars und so weiter und dann, whoops.
Alles nix.
Ich habe gehört, dieses Elden Ring-Spiel ist auch geschrieben von George R. R. Martin.
In Teilen.
Kann es sein, dass er das letzte Level einfach nicht fertig geschrieben hat und es dann unfertig ist? Dann muss es jemand anders übernehmen und alle hassen es.
Also, wir sind
skeptisch. Also, wie gesagt,
bist du auch skeptisch, Max? Du hast uns gefragt.
Ich bin überzeugt davon, dass ich bestimmt sehr viel heulen werde, wenn die Serie endet beim Serienfinale. Oh. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es einfach jetzt noch möglich ist, ein Ende zu finden, was diese 12 Jahre, die ich diese Serie geguckt habe, die diese 12 Jahre würdig ist. Also das perfekte Ende hatte die Serie eigentlich schon, als Rick Grimes rausgestiegen ist. Da hatten wir das war ein Vater, der für seinen Sohn eine neue Welt erschaffen wollte. Und da hat es dieses Bild mit Rick, der im Traum da seinen kleinen Karl irgendwie noch mal mit ihm weggeht.
Das war wirklich traurig.
Das wäre auch so ein schönes Ende gewesen. Ja. Einfach so als Serie, die einen wirklichen Bogen hat. Das ist einfach nicht mehr möglich. Mhm. Es sei denn, Rick geht am Ende mit der kleinen Judith davon.
Aber dann wäre es auch nur kopiert, was sie schon in Staffel 8 hätte.
Ja.
Wahrscheinlich ist das dann wieder so dieser Punkt, wo du am Ende so enttäuscht bist, dass du sagst, okay, also sollte ich das rewatchen, dann höre ich ab Staffel 8 dann einfach auf, weiter zu gucken oder so.
Was schade ist, weil Staffel 9 und 10 waren echt gut. Staffel 9 und 10, also 9 war wesentlich besser als 10, finde ich. Ich finde, 9 war eine Offenbarung.
9 ist eine meiner Lieblingsstaffel.
Und danach, glaube ich, Staffel 5. So die beiden sind so besten Seasons, aber ja.
Wir werden es sehen. Wir müssen jetzt nur noch bis, Oktober irgendwie warten.
Na, bis Oktober geht's los, dann sind es 8 Wochen, also ja.
Ja.
Also nur noch Rick Grimes kann sie retten.
Ja,
ehrlich gesagt, ja. Und das müssen sie dann halt aber auch wirklich gut machen. Ja. Deswegen ist halt auch so, da ist ja dann wirklich nur meine Befürchtung so, baut ihn jetzt denn wirklich von Anfang an früh rein oder taucht er dann wirklich nur noch im Finale so für so 10 Minuten auf?
Das wäre so scheiße.
Das wäre halt auch ziemlich bitter.
Ja, das haben die in, zum Beispiel Alias hat auch einen Charakter zurückgebracht, der weg war. Und den haben die aber wirklich ein bisschen früher schon zurückgebracht. Das hat sich dann gut angefühlt. Das hat sich nicht so angefühlt wie, und wir zeigen ihn in den letzten paar Minuten, weil er mal Teil der Show war. Nee, die haben ihn rechtzeitig zurückgebracht und das fand ich eigentlich ganz cool. War zwar auch aus dem Arsch gezogen, wie sie ihn zurückgebracht haben, aber fuck it. Ist ja bei Akte X auch ein bisschen seltsam gewesen, wie sie da mit Mulder umgegangen sind. Aber ich bleib dabei.
Sie haben es zumindest auch gut aufgebaut.
Und es war ja ähnlich, wenn man sich so anguckt, wie Mulder rausgeschrieben wurde und wie Rick rausgeschrieben wurde.
Absolut.
Beide sind in einem Flugobjekt.
Es würde mich auch mal interessieren, wie die Pläne für die finale Staffel gewesen sind, bevor die Pandemie war. Ob da jetzt auch irgendwie, dass sie nochmal Leute irgendwie Gastauftritte von früher irgendwie da irgendwie reinbringen können, dass das vielleicht irgendwie damit zusammenspielt. Weil, wie kann man diese Serie nicht ohne Rick Grimes beenden, wenn das nicht einfach nur irgendwie an Reisebestimmungen oder so scheitert?
Ja, dann schiebt man einfach. Da muss man schieben in dem Fall. Also, sorry. Dann musst du schieben.
Er war ja zum Glück auch in den USA.
Ja.
Während die letzten Folgen gedreht werden. Also wurden vielleicht Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich sag's mal so, Michelle Yeoh, und jetzt ziehe ich den Bogen wieder zu Everything, Everywhere, All at Once. Die haben ja auch Szenen von diesem Film während der Pandemie noch nachdrehen müssen. Und es gibt ein sehr, sehr lustiges Interview, wo sie mit den beiden Regisseuren über so bestimmte Szenen und so sprechen. Und es gibt echt eine, wo sie meinte, ja, da war sie irgendwie gerade in London und die beiden waren irgendwie in den USA und die haben echt, die hatten dann irgendwo da, wo Michelle Yeoh war, so ein kleines Studio gemietet und die Regisseure haben per Zoom-Call sie vom Greenscreen quasi angewiesen, wie sie was zu machen hat, damit sie es dann später in diese fertige Szene mit reinpacken können, weil halt Covid war und sie nicht wirklich groß reisen konnten.
Wir haben ja gesehen, Negan hat ein Handy, da hätte auch Rick ihn einfach mal FaceTime können.
Ja,
so.
Ja, absolut.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir das Thema hier. Vielen lieben Dank euch beiden für die tolle Diskussion. Und ein großes Dankeschön geht natürlich auch an unsere Fans und HörerInnen. Ohne euch wäre Streamgestöber nicht möglich. Und wie, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch mal gerne Feedback zum Beispiel schreiben. Oder uns Fragen, Themenwünsche und nette Worte einfach schreiben. Am besten einfach per Mail an podcast@moviepilot.de. Damit helft ihr uns immer einfach, damit wir uns auch verbessern können, dass wir ein bisschen nicht einfach so in den großen Raum, in die Leere hinein sprechen immer. Wenn dann was zurückkommt, wissen wir auch, was wir vielleicht anders machen können oder was gut funktioniert. Und so hat uns zum Beispiel auch der User C-Rix geschrieben. Und zwar hat er das bei Podigy gemacht, haben eine Nachricht bekommen zu unserem Breaking Bad Podcast. Den hatten Patrick und Hendrik zusammen gemacht. Und da schreibt er einfach nur, beste Serie ever. Wie im Podcast erwähnt, es war alles schlüssig, hat alles gepasst. Viele richtig super logische Ideen in einem Haus mit diesem Desinfektionszelt Crystal Meth zu kochen. Einfach nur klasse. Oder der Zugüberfall? Ja. 1000 Liter entnehmen und 1000 Liter auffüllen. So, dass es keiner gemerkt hat. Einfach nur genial. Was sagt ihr zu Breaking Bad? Ja?
Ich liebe Breaking Bad. Gut. Und ich muss auch jetzt, ich werde ja von meinem Podcast-Kollegen geradezu belagert mit Better Call Saul, dass ich damit endlich anfangen soll. Es soll ja eine super Serie sein. Also er behauptet, dass Better Call Saul besser ist als Breaking Bad.
Clickbait.
Weiß ich nicht, ich habe es nicht gesehen, aber er behauptet, dass es die beste Serie ist, die zurzeit läuft und dass sie besser ist als Breaking Bad. Ich bin da immer sehr skeptisch und ich war kein Fan von diesem Netflix-Film El Camino. Der hat sich einfach nur angefühlt wie, ja, Content. Genau so hat er sich angefühlt. Und ich mochte Breaking Bad total gerne. Also ich habe das auch sehr gerne geguckt. Aber da immer mehr Leute gerade von Better Call Saul sprechen und ich aufhören, darüber zu sprechen, bin ich kurz davor zu sagen, ich gucke noch mal Breaking Bad und dann Better Call Saul, weil ich bin da ein bisschen raus, es ist zu lange her bei mir. Ich habe es einmal geschaut, als es noch neu war. Ja.
Du auch?
Ich finde sie auch super, ja. Ich habe auch Better Call Saul nicht gesehen, aber Breaking Bad wird natürlich dem Hype, der damals um diese Serie gemacht wurde, absolut gerecht. Und ja, ja und Amen zu allem.
Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach bei der Podcast-App eures Vertrauens oder Spotify, Apple Podcast oder Podcast Addict. Und bewertet uns natürlich auch gerne bei Apple Podcast und Podcast Addict. Hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Oder gebt uns einmal 5 Sterne bei Spotify, das hilft auch immer. Alles andere macht keinen Sinn. So. Oder folgt uns einfach auf Twitter unter @streamgestöber mit OE. Wo können unsere HörerInnen denn euch sonst noch hören, sehen, Sebastian?
Hören, sehen auf Filmstadt YouTube, auf Instagram unter die blonde Gefahr und hören bei Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast.
Gucken kann man mich auf Moviepilot YouTube, ne? Das mache ich jetzt auch schon eine Weile. Gucken kann man mich auch auf Instagram unter Eve_Teenwolf, ne? Den Namen haben die mir gegeben. Und hören kann man mich auch auf Spotify und so weiter und so fort unter Nerd und Kultur zusammen mit dem Marco von Nerdkultur.
Und ab und zu auch mal im Streamgestöber.
Ab und zu bin ich auch mal im Streamgestöber, aber ich war jetzt lange nicht mehr, also krass lange nicht mehr.
Das letzte Mal The Walking Dead Staffel 11 Folge 1 und 2.
Da war ich zwischendurch schon echt häufiger bei Leinwandliebe.
Jetzt wird hier noch gedisst hier, ja.
Da haben wir wir hatten schon sehr viele nostalgische Podcasts zu Filmen wie Face Off.
Oder Con Air.
Oh, Con Air, wundervoll, ja. Wir müssen auch definitiv wieder häufiger Podcasts. Hat mal wahnsinnig Spaß gemacht, hier
unbedingt
zu sein.
Genau, und mich könnt ihr sehen, lesen, hören, schmecken, fühlen. Was gibt's noch?
Schmecken und fühlen. Schmecken. Wow.
Einmal den Screen ablecken. Ja. Bei Twitter, Instagram und Moviepilot unter Wieselmax oder Max Wieseler. Das war's dann auch schon für diese Folge. Danke Yves und Sebastian für die spannende Diskussion. Und euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes oder unter www.moviepilot.de/podcast.